BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Zu unserem Ratsch heute geht's um Theater, kann man fast Bauerntheater sagen, weil das in Bayern fast ein Adelsprädikat ist für Theaterspielen. Zwei Volksschauspieler sind bei mir hier zur Gast. Tom Mandl und Florian Günther, die zurzeit in der Iberlbühne, die bekannte Iberlbühne in München, feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum, auf der Bühne stehen und sie sind dort beide als Schauspieler, spielen Hauptrollen. Und Florian Günther ist auch noch der Autor und der Regisseur des Stücks. Und wenn man im Zuschauerraum sitzt, dann sieht man nur lachende Gesichter. Man hört viel Applaus und man sieht Schauspieler, die mit so viel Freude Theater spielen, dass es richtig ansteckend ist. Über das Theaterstück, das heißt Bauernschach, ratscht man auch, übers Theaterspielen sowieso und über die Freude an bayerischem Dialekt, an Musik. Und da passen doch die beiden gut zu uns, zu unserem Ratsch, zu Habe die Ehre. Habe die Ehre, Florian Günther und Tom Mandl. Schön, dass ihr da seid bei mir im Studio.
Servus, grüß dich.
Servus.
Dieser uralte, abgedroschene Witz ist, was machen Schauspieler vormittags, wenn sie abends auf der Bühne stehen? Vormittags sind sie beim Ratsch bei Habe die Ehre.
Genau.
Und was immer phänomenal ist, wenn ich Künstler hier zu Gast habe, Künstler sind pünktlichst. Die sind immer vor der Sendung, sprich vor der Vorstellung da. Ist das wirklich so oder habt ihr heute die Ausnahme mal wieder bestätigt?
Naja, ich habe dich heute in Empfang genommen.
Ich habe ja noch ein Brotzeug geholt für euch. Weil wenn wir ratschen, dann ist es ja auch die Zeit vom zweiten Frühstück. Da gibt es bei uns auch immer eine kleine Brotzeit oder einen Kaffee. Ja. Das hört man dann jetzt nicht so, dann haben wir die Mikrofone aus. Ihr habt heute keine Vorstellung, drum könnt ihr, oder habt gestern auch keine gehabt, darum könnt ihr relativ ausgeschlafen und entspannt sein. Im Moment läuft das Stück Bauernschacht auf der Bühne, auf der Iberlbühne, und das ist was ganz Besonderes für euch zwei, weil ihr habt wirklich johlenden Applaus. Also ich war im Stückel vor ein paar Wochen und es war eine Freude, das mitzukriegen, wie ein bayerisches Stück auf der Bühne so umjubelt wird. Da freut sich der Florian umso mehr. Der ist nämlich der Autor des Stücks, Regisseur und Hauptdarsteller.
Einer der Darsteller, sagen wir es einmal so.
Ihr seid alle Hauptdarsteller. Ja. Der Hansi Kraus ist dabei, der Tom, der ja eh da ist.
Genau.
Du und die
Raffaela Mayer.
Die Raffaela Mayer.
Nicola Pendelin. Genau. Wir sind zu fünft.
Ja, das ist aber auch, ich kenne das ja von früher her nicht, also mit fünf Personen zu spielen, das macht einfach unglaublich Laune. Das ist, wenn so ein kleiner Kreis ist, da kannst du dich viel besser drauf einstimmen. Und ich habe das bei der Iberlbühne kennengelernt, beim Räuber Kneißl war das für mich das erste mit fünf Personen. Das ist einfach traumhaft, also das macht so viel Spaß.
Und man merkt richtig, ihr spielt ja miteinander. Das ist ja nicht, dass man was darstellt, sondern es ist ein Miteinander. Jetzt habe ich gerade gesagt, Bauerntheater ist ja eigentlich ein Adelsprädikat mit Bayern. Das hat Das hat ja eine lange Tradition und ist was Besonderes. Es ist ja was Positives. Und das macht ihr seit einigen Jahren als Schauspieler, und man merkt die Freude am Spielen, im Dialekt spielen zu dürfen, nämlich zum Beispiel.
Absolut. Also das ist ja, es gibt ja keine Form des Theaters, die direkter und erdiger ist als ein bayerisches Volkstheater. Ist einfach so. Wir sind nah bei den Menschen dran, wir sind nah an der Heimat dran, wir sind im Dialekt und wir sind beisammen. Also es macht einfach Spaß auf der Bühne und vor der Bühne hoffentlich auch.
Ja, hoffe ich. Und bayerischer Dialekt ist einfach traumhaft, weil ich liebe den bayerischen Dialekt schon allein aufgrund der Einfachheit. Weil ein Bayer, wenn zum anderen Bayer sagt, wie geht's da, und er sagt, passt, dann weiß der Bayer genau, was Sache ist. Und das passt, das kann man entweder so sagen oder so sagen. Und dann weiß man, die Stimmung
passt's
geht
wirklich?
Ja, passt es wirklich? Ja, warum, was ist los? Oder ja, super, wenn es passt. Also das ist einfach diese Einfachheit in dem bayerischen Dialekt, wenn der Bayer zum Bayer spricht. Das,
ich wollte gerade sagen, das sagst nämlich mal einem Berliner, dass der bayerische Dialekt recht einfach ist.
Aber ihr habt ja beide auch Schauspielausbildung, da lernst du ja dialektfrei zu sprechen. Dann ist es doch schön für Schauspieler, wenn man wieder reinrutschen darf, wie einem der Schnabel gewachsen ist.
Ja, wir können, glaube ich, beide auch relativ gut switchen. Also, dass man einfach umschnackelt und auf einmal reden wir auf Hochdeutsch miteinander.
Ja, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, weil ich immer Probleme mit meinem rollenden R habe. Ich sage jetzt so dieses typische Kalorienreiber, grüß Gott beinand. Also das ist dieses rollende R, da, es geht, aber das ist meine große Schwäche. Aber ja, man kann schon switchen, das sollte man können.
Aber das hast du, Florian, ja auch in deiner Ausbildung wahrscheinlich gelernt, dass man das rollende R wegnehmen muss.
Also nicht nur das rollende R, sondern bei uns, ich war auf der Schauspielschule in München, Und meine Schauspieldirektorin, die hat immer montags, hat sie mich zur Seite genommen, wenn ich Bühnenarbeit hatte, und hat gesagt, Entschuldigung, Florian, waren Sie wieder in Ihrer Heimat?
Wo ich gesagt, ja, wieso? Der Aborigine war wieder in
Deutsch. Sie sind schon wieder so breitbeinig unterwegs. Wo ich gesagt, ja, das macht man halt. Also auf dem Land, da geht man breit. Ja, das ist einfach so.
Dann ist das aber schon was euch beiden sehr liegt, dass man in Bayerisch spielen darf.
Ja, natürlich.
Auf Bayerisch.
Es macht einfach Spaß.
Ja, und es ist, also schließlich ist es mit dem Dialekt, da sind wir geboren, da sind wir aufgewachsen, da kann man sich am besten, ich bleibe dabei, da kann man sich dann am besten ausdrücken. Und wenn du dann eben wie bei der Iberbühne noch nicht wie in anderen großen Hallen 8 Meter weg das Publikum hast, sondern wie bei der Iberbühne teilweise einen halben Meter von der Bühne, dass man gar nicht runterkommt, dann ist das einfach diese Kombination, das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, plus man muss ja sagen, wir spielen ja auch mit der bayerischen Sprache.
Ja.
Also diese teilweise Absurdität der bayerischen Sprache mal auf den Punkt zu bringen und den Leuten vor Augen zu führen, dass das eigentlich ein Riesenschmarrn ist, was die reden und keiner hinterfragt. Das ist großartig, das macht Spaß.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach so.
Bei uns da war das geheißen, um einen Fünferl einen Schmarrn.
Ja, genau, um einen Fünferl durcheinander.
Ja, so. Genau.
Ja, hast du Spaß. Das ist dein zweites Stück, Florian, das du geschrieben hast. Hast du das dann, wenn man schreibt man es dann auch im Dialekt oder schreibt man es dann in Schriftsprache und ihr sprecht es dann in Dialekt?
Nein, es ist schwierig. Also ich hab tatsächlich angefangen, das auf Hochdeutsch zu schreiben, weil ich gesagt habe, Dialekt macht ja jeder selber so, wie er es macht.
Mhm.
Und es gibt einen Grund, warum Bayerisch eine Sprache ist und keine Schrift. Weil das wird jeder bestätigen, der schon mal eine Nachricht bekommen hat von einem Spätzle, die auf Bayerisch ist, da musst du erst 5-mal drüber lesen, um zu begreifen, was meint er denn jetzt. Und es klingt oftmals wie Arabisch, wenn du das aussprichst.
Nein, man liest so, habe ich das Gefühl, man liest so, wie ein Nicht-Bayer versuchen
genau,
würde, Bayerisch zu
genau.
sprechen.
Kummert nach hat. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ja. Es ist schwierig. Aber natürlich hast du, sag mal, ein Münchner Bayerisch. Ja, so schreibe
genau.
ich es.
Ja. Und dann, so war es ja auch genau. im Skript drin. Ja.
Genau, so steht es dann im Drehbuch sozusagen oder im Skript. Und dann wird in der Theaterarbeit geschaut, okay, was ist jetzt das eigentliche Wort oder wo muss die Betonung liegen bei dem Wort, damit der Witz funktioniert. Das ist ja auch immer ganz interessant zu schauen, wie muss der Wort aussprechen, damit das lustig
oder ein Satz.
Wird.
Ich meine, das ist Satz. Wirklich faszinierend. Wir haben ja jetzt das Bauernschach schon relativ häufig gespielt. Und wenn du dann einfach mal einen Satz anders sprichst, was einfach mal passieren kann, weil du vielleicht kurz abgelenkt bist oder irgendwas, und du siehst dann, okay, jetzt hast du einen Satz halt so gesprochen und das Publikum sitzt drin und schaut dich an und es gibt keine Reaktion. Wo du normalerweise immer ein Lachen hast. Hä? Was ist jetzt falsch gelaufen? Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also das muss man dann bei den Proben erarbeiten, dass man den Satz dann auch wirklich richtig ausspricht.
Bauernschach, ich habe gerade versucht nachzulesen, es gibt es ja wirklich, das ist ein Schachspiel, ich habe sogar gelesen für Vorschulkinder, nachdem ich weder Schach noch Dame spielen kann. Ich habe die Regeln nicht kapiert, das muss ich aber sagen, ich habe eine ältere Schwester, bei mir gab es immer beim Spielen Regeln, das ist jetzt ganz anders, da habe ich dir nur Regeln gesagt, ich kann keine Spiele spielen, weil ich völlig falsche Regeln kennengelernt habe.
Deswegen habe ich gesagt, da habe ich einen Vorteil. Ich bin der älteste Bruder von meinen Geschwistern. Ich bestimme die Regeln.
Darum bist du auch Regisseur.
Genau, deswegen sitze ich nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne und gebe die Anweisungen.
Also, nein, Bauernschach ist eigentlich
eine sehr simple Form. Also es ist im Endeffekt, es sind nur die Bauern auf dem Spielfeld und es geht darum, auf die andere Spielfeldseite zu kommen. Und zwar mit den Zügen, die ein Bauer eben gehen kann. Das ist eigentlich eine sehr simple Form, um eben die Figuren kennenzulernen und wie die sich bewegen dürfen auf dem Schachfeld. Und je nachdem nimmt man dann immer so 1-2 Figuren mit dazu zu den Bauern. Und so lernen Kinder quasi das Schachspiel.
Und so lernt man auch bei dem Stückel Bauernschach, wie man um das Geld herum ein bisschen scheißen kann, ein bisschen was versuchen kann. Und über das Stück reden wir jetzt gleich. Wir reden auch über 50 Jahre Iberbühne und über die Freude, die ihr beim Spielen habt und wie dein Stückel Bauernschach eigentlich entstanden ist. Und es ist so augenzwinkert und so fröhlich und so bayerisch, dass es eine Freude ist, wenn ihr darüber erzählen werdet. Ihr dürft es auch gern spielen. Die Iberbühne in München ist schon seit vielen Jahren eine Institution. Ihr habt gerade gesagt, ein halbes Jahrhundert, die ist ja, ich habe mir auch jünger schon, geschätzt, schon über ein halbes über. Jahrhundert. Seit 1966 gibt es die Iberbühne. Der Schorsch Meyer war mit der Raffaela, die jetzt die Iberbühne leitet, auch schon bei mir hier beim Ratsch, der ist jetzt im Theaterhimmel und hört uns zu und schaut uns zu und verbessert uns wahrscheinlich, sagt, na, so war das.
Ja, Betonung ganz falsch, ja, ganz falsch.
Ihr habt es noch mit dem Schorsch gearbeitet, beide. Also, Flo schon noch, oder?
Nein. Genau, Flo schon. Ich nicht. Ich habe ihn mal kennengelernt, wo ich mich vor vielen, vielen Jahren, das war noch in Solln, habe ich mich bei ihm mal beworben. Aber da war einfach keine Rolle frei. Das ist halt normal. Das kann im immer, genau, das kann immer wieder mal passieren. Da habe ich ihn mal kennengelernt, aber gearbeitet habe ich mit ihm nie. Nein.
Du schon, Flo?
Ja, also der Georg hat mich damals noch auf die Ibal-Bühne geholt. Und wir haben auch das erste Stück, was ich gespielt habe, auf der Ibal-Bühne, hat er inszeniert. Und es war natürlich, wenn man es nicht gewohnt ist, eine ganz andere Art zu arbeiten. Also der wusste sehr genau, wo die Betonung liegen muss, wie man es sprechen muss und. Also gerne auch, geh mal von der Bühne runter, ich zeig's da. Also der Georg war einer, der richtig gebrannt hat fürs Theater, das hast du auch gemerkt. Und der wollte das perfekt haben. Und sobald es dann aber inszeniert war, dann hat er es laufen lassen. Also dann hat er gesagt, jetzt probier halt einmal. Und das war immer lustig, weil eigentlich ist es ja andersrum. Man probiert in der Probenarbeit. Und wenn es dann mal steht, dann spult man es halt. Aber bei ihm war es genauso. Na, der wollte das einmal so sehen, wie es in seinem Kopf war. Und dann hat er gesagt, so, jetzt wisst ihr, worum es geht. Macht's.
Ich kann mich auch gut an den Ratsch erinnern mit dem Georg Mayer, mit der Raffaela, die jetzt eben die Ibal-Bühne übernommen hat, wie er auch von der Idee erzählt hat, dass er einfach wieder so ein klassisches bayerisches Bauerntheater buchstäblich auf die Bühne bringen wollte, auf die Beine stellen wollte. Und so hat der Ruf der berühmten Ibal-Bühne auch begonnen, 1966, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, ist dann in die Münchner Innenstadt gezogen von Solln und hat immer noch so einen Ruf, ihr seid ja Ecken jünger, wie wir aufgewachsen sind, wo wir gesagt haben, in einem Wirtshaus ist Theater. Und das ist eigentlich der Spaß, dass man nicht drin sitzt wie im Theater, sondern dass man beieinander sitzt und auf der Bühne ist was, was eigentlich ein Teil von dem Ganzen ist. Und das ist was ganz Besonderes in Bayern, finde ich.
Das ist halt wie ein Wohnzimmer.
Ja. Also das war für mich damals, also ich bin direkt nach Corona, also es war glaube ich dann 2021, bin ich bei der Ibal-Bühne eingestiegen und das war also für mich schon eine Umstellung, weil eben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, diese kleine Bühne, dieses Art Wohnzimmer, dann agierst du ja auch mit dem Publikum und da stehst du drin und da bist du unter ganz anderer Beobachtung und am Anfang ist es eine Umgewöhnung, aber jetzt würde ich es gar nicht mehr anders wollen, weil das ist so, das macht so viel Spaß, auch wenn du mit dem Publikum agierst. Also das ist wirklich eine, ich sag's immer, das ist eine Art Hexenkessel. Mhm. Das ist wirklich so und das macht einfach so Laune und das pusht dich dann als Schauspieler, wenn du auf der Bühne bist, einfach nochmal um ein paar Prozentpunkte mehr.
Weil es so ein Miteinander ist. Ja. Das Publikum hat ja auch das Gefühl, wir sind ein Teil von der Inszenierung. Genau. Und genau. So geht es euch als Schauspieler wahrscheinlich genauso.
Ja. Und manchmal, du weißt nie, was du kriegst.
Ich wollte gerade sagen, manchmal hat das Publikum zu viel die Meinung, sie gehören dazu.
Warum kommen welche auf Bühne?
Teilweise. Ja, also genau. Wir holen immer wieder in Stücken Leute auf die Bühne, die dann helfen sollen bei bestimmten Sachen.
Die gehen aber nicht mehr.
Aber die gehen ja nicht mehr runter. Also das muss man dann auch erst einmal lernen. Wie bringt man jemanden wieder von der Bühne runter?
Also einfach als Beispiel, ich hatte das jetzt vor kurzem bei Bauernschacht tatsächlich. Da gibt's einen Satz, wo es bei uns, also wo ich dann zum Publikum sprich und sage, bei uns regnet's zurzeit nein vom Dach. Und dann mache ich als kleine Interaktion mit dem Publikum, dass ich ihm dann so einen Topf runtergebe auf den Tisch und sage, da stell das hin, wenn es wieder anfängt zum Ringen, dass die dann nicht auf den Kopf oder auf den Tisch ringt. Mhm. So. Und normalerweise ist das Thema dann aber auch gegessen. Und dann ist das Thema durch, das ist im ersten Akt und dann stehe ich im zweiten Akt bei einer völlig anderen Szene mit der Raffaela und mit der Nicola auf der Bühne und sprich meinen Text und da ist ganz kurz ums Regnen gegangen und dann schreit diese Dame, die ich den Topf im ersten Akt gegeben habe, schreit die dann rauf, ja, aber bei mir ringt es ja gar nicht nein. Und dann stehst du da und sage ich, ja, das kommt schon noch. Ja.
Aber das ist auch das Schöne für Schauspieler, glaube ich, dass man dann ein bisschen improvisieren darf, dass man auf Publikum, also interaktives Theater heißt das, glaube ich, und das ist beim Bauerntheater ist das, glaube ich, schon so. Oder beim Volkstheater. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Volks- und Bauerntheater ist.
Also das, ich glaube, Volks- und Bauerntheater ist relativ gleich von der Definition her. Und bei uns ist es natürlich so, das ist das, was der Georg auch geprägt hat, diese Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Die hat man nicht auf jeder Bühne oder auf jeder Volkstheaterbühne. Das ist bei uns schon, das wird zelebriert. Also man weiß ganz genau wann und sobald, beim Georg war es immer so, das war der Adelstitel, den der Georg vergeben hat, der dann irgendwann gekommen ist und gesagt hat, du übrigens, wenn was im Publikum passiert, du darfst Fire Hours sagen. Also da wusstest du, oh, ich bin jetzt geadelt, auch ich darf intervenieren, wenn da was ist im Publikum. Weil früher hat es immer der Georg gemacht. Das war dann so das Recht des Hausherrn sozusagen.
Schaust du schon da oben und sagst, ja, kann man es jetzt richtig
sagen? Ja, so ungefähr. Ja, und das macht einfach Spaß.
Da musst du als Künstler wahrscheinlich dann aufpassen, wenn du wieder in Anführungsstrichen an einem normalen Theater spielst, dass du nicht das Publikum mit einbeziehst oder improvisierst.
So. Also bei uns teilweise, wenn es richtig voll ist, die Bühne, dann sitzen es vorne. Und ab und zu ist einmal ein Gast dabei, der seine Beine dann abstützt auf der Bühne.
Mhm. Genau.
Und früher ist der Georg immer dran vorbei mit einem Gehstock und hat kurz gegen die Füße gehauen und hat gesagt, magst du auf die Bühne, weil deine Füße sind ja schon da. Und das ist einfach so der Klassiker.
Das ist auch schon bayerischer Humor. Ja. Das ist ja wunderbar. Und jetzt hat die Raffaela Mayer die Bühne übernommen, die Tradition der Iberl-Bühne. Ist komplett die Überbühne, kümmert sich um alles und spielt in eurem Stückel auch wunderbar mit. Sie ist die Dame im Bauernschach.
Genau, sie ist quasi so die Strippenzieherin, sagen wir mal. Also die Handlung voranbringt.
Genau.
Mit ihren Wünschen und Erwartungen, die sie eigentlich an ihr Leben hat.
Und Zielen.
Der Hansi Kraus war letztes Jahr hier bei mir bei Habe die Ehre, der ja auch seit vielen Jahren bei der Überbühne mitspielt. Und an dem Abend kam er irgendwie raus, dass der, wenn er was zu reparieren ist, auf der Bühne, dass er schnell mal irgendwo eine Tür repariert oder einen Schrankerl oder so, da müsst ihr wahrscheinlich während dem Stück aufpassen.
Ich wollte gerade sagen, der macht das nicht nur während der Probenarbeit oder wenn gerade nichts ist, sondern auch teilweise während dem Stück.
Ja, der Hansi ist da echt, also wirklich teilweise krass unterwegs. Ich finde es unglaublich, wie talentiert der dann auch ist. Und wie der Flo gerade gesagt hat, also wenn der Hansi mal bei irgendeiner Vorstellung nicht auf seinem Platz sitzt, weil der Hansi sitzt in der Umkleide neben mir und wenn der nicht da ist, dann wissen wir genau, dann ist er oben in der Werkstatt und klebt mal wieder irgendwas zusammen. So, du Hansi, ist das jetzt weitergehen mit dir?
Ja, ist wirklich so.
Aber der kehrt einfach schon zum festen Ensemble von der Iberl-Bühne.
Ja, der Hansi ist ein Typ, den, wenn es den nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Ja. Also das ist ja tatsächlich so.
Und es ist wirklich, wenn du ihn dann beobachtest, auch wenn man mit ihm hinter der Bühne sitzt, das, was der Hansi nie verloren hat, das ist sein schelmisches Lächeln. Und das ist, wenn du irgendeinen Witz machst oder wenn er irgendwas erzählt, du siehst dann, und ich weiß, hat er schon tausendmal gehört, aber es ist einfach so, wenn er dann lacht oder wenn er dann irgendwas erzählt oder auch im Bauernschach gibt es ja so eine Szene, wo ich mit ihm eine kleine Szene da im Balkon oben habe, da lacht er dann so, wie bei den Filmen damals, wo er einfach ein junger Bub war. Also das ist einfach nett. Und der Hansi, der kehrt mittlerweile positiv gesehen zum Inventar. Ohne Hansi geht's nicht.
Ja, sonst fällt die Bühne auseinander. Ja,
wer soll denn das alles richten? Genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen mit dem Stück, Florian?
Wir haben uns nach der Adele Spitzeder, was ja das erste Stück war, was ja an die historische Figur gelehnt war, der Adele Spitzeder, die erste Privatbank Münchens, haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, was kann denn das nächste sein? Und da habe ich gesagt, ich würde wahnsinnig gern einen ganz normalen bayerischen Bauern-Dreiakter machen, aber ein bisschen gewürzt und so, wie man modern schreiben würde. Und das war eigentlich so die Zielvorgabe. So wie kann denn so eine klassische Geschichte aussehen, wenn man sie heute schreibt? Und glücklicherweise hat es dann funktioniert. Also es war klar, wer spielt. Das Ensemble haben wir davor zusammengestellt und haben gesagt, super. Und dann hat man halt angefangen, so Gedankenspiele. Wer spielt mit wem? Wer ist ein Paar? Wie gehen die Irrungen und Wirrungen? Um was geht es denn eigentlich? Und wie immer in Bayern, es geht um Grundstücke, es geht um das Erbe, es geht um Geld. Ja, und natürlich auch die Landflucht. Irgendjemand möchte gern alles verkaufen, möchte gern in die Stadt und der andere wird eigentlich gerne da bleiben. Und das ist eigentlich so, dass die Zutaten, wie so ein Stück entsteht. Und dann natürlich überlegt man sich, wer kann was spielen und wer spielt wie zusammen. Und dann kommt tatsächlich ganz viel, wenn man einfach nur mit offenen Ohren durch Bayern geht. Also viele der Dialoge, die sind nicht mal ausgedacht, sondern die entstehen, weil es am Nachbartisch gerade so gesagt wurden. Und man sitzt da und denkt sich, oh, das muss ich mal merken, das ist schön. Das gefällt mir.
Das ist aber auch beim Publikum dann der Wiedererkennungswert, was die Leute halt so reden.
Ja, genau. Also ich hab das jetzt als Beispiel, ich habe das letzte Woche gehabt, da saß ich im Café und neben mir saß eine sehr alte Dame, die auf ihr Date gewartet hat und das Date kam und das war ein ebenso alter Herr und er schaut sie voller Entzücken an und sagt, mei, du schaust aber gut aus. Und sie antwortet, das deischt.
Nein, das ist großartig. Das schön.
Das ist einfach großartig, wo ich gesagt habe, okay, red's weiter, ich habe einen Stift schon gezückt.
Darf ich mit zu euch?
Das deischt. Das fand ich großartig.
Das ist aber echt eine nette Antwort, ja, das deischt.
Das merke ich mir. Also das Copyright halt.
Ja, das habe ich jetzt gerade verspielt, das Copyright. Genau.
Aber trefft es euch wieder, ihr drei.
Na, und so entstehen halt Stücke. Und natürlich hat man dann immer wieder so Ideen, wo man sagt, das würde ich gerne ausprobieren. Wie zum Beispiel jetzt im Bauernschach, was kann man aus einem Gstanzl noch machen? Und ich bin ja mit Hip-Hop und Rap groß geworden. Und da gibt's
das
ja
waren die Vorgänger von die Gstanzl.
Ja, eben, genau. Da waren die Gstanzl quasi so die Vorgänger davon. Und da gibt es den Battle-Rap, wenn zwei Rapper gegeneinander antreten. Und da habe ich gesagt, warum bringen wir sowas als Gstanzl-Duell nicht auf die Bühne? Hm. Und genau das haben wir jetzt. Und das ist eines der Highlights eigentlich in dem Stück, muss man sagen. Und das ist absolut auch wirklich was uns richtig, richtig Spaß macht. Und lustigerweise aber auch das, was die größte Gefahr birgt, dass einer von uns, also der Tom oder ich, das Lachen anfangen, weil da Sachen passieren. Die Ziehharmonika macht einen Ton, der so nicht geplant war, und ich hau's raus aus der Rolle.
Mhm. Ja, oder wirklich einfaches Beispiel, das ist mir jetzt beim letzten Block jetzt im Februar passiert. Das hat überhaupt nichts mit die Gstanzl zu tun gehabt, sondern ich nehme, kurz bevor ich mein Zirch nehme, muss ich einfach auf dem Flo zugehen, so ungefähr, er meint jetzt gehe ich ihm an den Kragen, also es hat nichts Schlimmes, und ich gehe rüber und eine Haartolle, die am oben vom Gesicht runterhängt, es ist so blöd im Gesicht drin hängt, dass ich beim Rübergehen habe ich nur noch dieses Haar gesehen und ich habe an nichts mehr anders denken können als an das Haar, und dann schaue ich am Flo an und fange einfach zum Lachen an. Und der Flo, der schaut mich an, spinnst jetzt, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich einfach Texte übersprungen, also so, keine Ahnung, 4, 5 Sätze, habe einfach mal Zirk genommen und habe zum Spielen angefangen, dass ich irgendwie aus dieser Nummer rauskomme, weil ich nicht mehr konnte. Das ist so eine Kleinigkeit, und das, unfassbar. Also da hat es mir wirklich, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber da war ich echt kurz davor, dass ich nicht mehr spielen habe können.
Aber das ist natürlich auch der Höhepunkt fürs Publikum, wenn die merken, da passiert gerade was auf der Bühne, was so nicht geplant ist. Und das hast du oft mal, dass einer von uns aus Versehen, weil irgendwas passiert, unvorhergesehen auf der Bühne das Lachen anfängt und sich nicht mehr einkriegt.
Aber das macht ja auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl fürs Publikum aus, das dass man so da merkt, die bleiben jetzt hängen vor lauter Lacher, lachen wir alle
mit. Oder schau mal, wir alle versuchen jetzt wieder ernst zu werden, und man sieht nur das Glitzern im Auge des Spielpartners und man kann nicht mehr ernst bleiben.
Wichtig ist da nur, und das muss ich da, das sage ich jetzt deswegen, weil mir das ein ganz, ganz, ganz lieber Kollege leider ist er auch schon im Theaterhimmel, der Egon Biskan. Mhm. Der hat mir das damals einmal auf den Weg mitgegeben. Er hat gesagt, Tom, es ist überhaupt kein Problem, wenn du einmal auf der Bühne lachen musst, weil das passiert, wir sind alle nur Menschen. Nur merkt er das Publikum muss wissen, warum. Mhm. Weil sonst fühlen sie sich eventuell veräppelt, ausgeschlossen. Und dann ist es schlecht. Wenn das Publikum weiß, warum du oder warum wir jetzt zum Beispiel lachen, dann ist alles okay.
Also du meinst das mit der Locke im Gesicht, das war jetzt ganz falsch.
Nein, das war blöd. Aber ich konnte es auch nicht mehr erklären.
So, wir lachen immer noch über die Haartolle. So lustig kann es bei Volkstheater sein. Also ich weiß nicht, ist die Bezeichnung jetzt Volkstheater, Bauerntheater? Wir bleiben jetzt bei der Überbühne. Beides, wir wechseln uns ab.
Wir nehmen alles.
Eben, da sehe ich auch. Ich sehe da keinen großen Unterschied, ganz ehrlich.
Jetzt reden wir von dem Stückel.
Ja,
mit dem gerne. Namen fängt schon an, Florian. Mhm. Du heißt dort nicht nur Aramis, sondern dieser Name, das ist auch so ein Running Gag. Also das zieht sich durch wie ein roter Faden. Der Name wird immer verballhornt. Und du hast eine großartige Rolle dir selber geschrieben. War schon klar, dass du den spielst, den Aramis?
Ja.
Wegen der Unterhosen.
Ja, wegen der Unterhosen. Ich wollte unbedingt gerne mal mit Unterhosen
auf der Bühne stehen. Genau. Magst du ein bisschen erzählen von dem Stück?
Das Stück ist eigentlich ganz, ganz klassisch. Also der Old Bauer ist gestorben, gespielt vom Hansi Kraus, wobei der auch nicht richtig tot ist, sondern er ist quasi noch vor der Himmelspforte, weil ihm gewisse Unterlagen, seine Geburtsurkunde fehlt, damit er bestätigen kann, dass er der ist, damit er in den Himmel hinein darf. Deswegen geistert der auch immer auf der Bühne rum und sucht seine Geburtsurkunde, damit er endlich in den Himmel hinein darf. Der Jungbauer übernimmt den Hof, gespielt vom Tom. Genau. Und überlegt, was er eigentlich mit dem Hof anfangen will. Seine Verlobte, gespielt von der Raffaella, würde gerne den ganzen Hof verkaufen und einfach in die Stadt ziehen.
In eine Maison.
Residenzplatz. Genau. So, und bevor sie diesen Plan in die Tat umsetzen können, kommt der Aramis Sundleitner, gespielt von mir, und sagt, stopp einmal, Ihr Vater hat Schulden bei der Futtermittelkompanie. Und die müssen erst beglichen werden. Und wenn die nicht beglichen werden, dann muss man Hufeisen hackeln. Sprich, sie haben ein großes Problem, weil alle Träume, alle Pläne, egal ob es da bleiben oder in die Stadt ziehen, sind ad acta gelegt, weil sie ja erst einmal die Schulden begleichen müssen. Ja. Und dann entspinnt sich daraus das Spiel, wie man denn diese Schulden begleicht, ohne sie zu begleichen. Und da kommen sie eigentlich nur auf den Mord des Aramis Sundleitner.
Genau. Aber du, man darf halt auch nicht zu viel verraten. Nein, wir wollen ja, dass da Leute reingehen. Aber das zieht sich so über das ganze Stück, dass der Aramis genau diese Rolle hat, die ich bei so Slapstick-Sachen so lustig finde. Ja. Man mag ihn, aber es passieren lauter schreckliche Dinge und er will sie auch gar nicht so.
Nein, der ist so das ist so dieser typische Witz eigentlich oder dieser Sketch. Da läuft einer mit einer Leiter und dreht sich um und wundert sich, warum alle auf dem Boden liegen, die er selber abgeräumt hat. Und so ähnlich ist der Aramis Sundleitner ein naiver Tölpel, der von einer Situation in die nächste schlittert, ohne das eigentlich selber mitzubekommen.
Genau, eigentlich so ein gutmütiger Tropf.
Genau, und von der Statur her natürlich eher so ein bisschen an Karl Valentin angelehnt. Groß, schlaksig und irgendwie passt nichts zusammen.
Ja? Stimmt, das beschreibt es ganz gut.
Beschreibt mich hier, ja, sag's nicht.
Hat es sich auf den Leib geschrieben?
Ich drück's jetzt mal freundlich aus. Ja, das kann man so sagen.
Dafür bist du der lüsterne Bauernbub.
Ja. Das hast jetzt du davon.
Danke. Das hast du noch auf den Leib geschrieben, oder?
Ja. Nein, die Verlobte tut natürlich auch alles dafür, damit sie ihre Ziele erreicht oder ihr Ziel bekommt, eben zum Beispiel eben das mit der Stadt. Und ja, und ich bin natürlich dann trotzdem mehr oder weniger mit der Situation dann beschäftigt, wie kann ich jetzt dieses Schuldenproblem lösen? Und da wird mir dann das ein oder andere dann doch mal eingeflüstert.
Schön ist auch immer, dass der verstorbene Vater, der Hieronymus, der Hansi Kraus, immer wieder auftaucht.
Genau.
Ja. Das war und das Ganze auch wie ein Theaterstück sieht und denkt, was machen denn die da unten für einen Schmarrn?
Genau, es gibt so diesen Begriff der Running Gags, also Witze, die immer wieder auftauchen. Und der Hansi ist einer dieser Running Gags. Immer wenn du denkst, jetzt hau das, kommt er nochmal ums Eck. Genauso wie der Aramis Sundleitner, der mit seinem Vornamen aneckt und keiner kann diesen Vornamen richtig aussprechen. Also er wird immer anders genannt. Arimos, Iramas,
Uramas.
Uramas. Das ist so der Running Gag, den er, der quasi ihn beschäftigt, dass er immer wieder versucht, nein, ich heiße ja Aramis eigentlich. Aramis Sundleitner, bitteschön.
Ich meine, Sundleitner geht ja noch, aber auf Aramis, wie bist du draufgekommen? Das war einer von den drei Musketieren,
genau,
wenn ich es recht erinnere.
Und in der Grundversion sollte eigentlich am Ende des Stücks rauskommen, dass der Tom, also der Jungbauer.
Wie heißt du nochmal als Jungbauer?
Victus.
Entschuldigung.
Der Victus Heigelbauer und der Aramis Sundleitner hätten am Schluss eigentlich in der Originalversion rausgefunden, dass sie Stiefbrüder sind. Und dass der alte Heigelbauer seinen unehelichen Sohn in der Stadt nach den drei Musketieren benannt hat, weil das sein Lieblingsbuch war. Nur die Idee ist rausgeflogen. Das Einzige, was von der Idee geblieben ist, war der Vorname.
Der Name.
Ja. Und ich gesagt, das ist so absurd, dass einer in der Zeit einfach Aramis heißt. Das ist einfach schön.
Kleiner Funfact am Rande. Man muss jetzt auch dazu sagen, bei den
also
Proben.
Das ist ein Funfact.
Funfact.
Oh,
hör mal, was ist denn ein Funfact?
Ja.
Übersetzt das einmal. Das ist ja kein schönes bayerisches Wort.
Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Dann sage ich jetzt einmal eine kleine Spaßnotiz am Rande.
Oh, schön.
wir haben zum Beispiel bis 3 Wochen vor der Premiere, ich glaube 3 Wochen oder war es 2? Ist ja wurscht. Sagen wir mal 3 Wochen. Schön. Haben wir selber nicht gewusst, wie das Stück ausgeht.
Also ich auch nicht.
Wir haben den. Ja, super. Das hat uns sehr beruhigt.
Habt ihr gewusst, dass der Autor das auch nicht weiß, wie es ausgeht?
Ich habe immer gesagt, ja, 2 Sätze muss ich noch machen. 2 Sätze. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit gerätselt, wie kann sich das auflösen?
Wir haben den ersten Akt geprobt, Szene für Szene, der ist wunderbar gelaufen. Da hätte man eigentlich schon auftreten können damit. Dann haben wir einen zweiten Akt geprobt, der war dann ein bisschen schwieriger, also, aber der ist dann auch gekommen. Und dann haben wir mal die ersten 10 Seiten vom dritten Akt gekriegt. Sag ich, du Flo,
wie geht's denn
jetzt aus? Weil ich habe in 3 Wochen Premiere, so wie du auch. Also es wäre jetzt dann schon mal schön, dass ich den Text auch hinkriege. Ja, das kommt schon noch. Also wir haben dann wirklich, ich glaube, 2,5 oder 3 Wochen vorher dann erst erfahren, wie das Stück ausgeht. Weil das ist ja dann, wissen wir auch vom Publikum. Dass
eine Überraschung.
Nee, das sagen wir auch nicht.
Na?
Aber das Publikum,
wegen dem Funfact.
Genau. Entschuldigung,
wegen der Spaßnotiz
am Rande. das Publikum sagt dann auch oft, sie rätseln dann in der Pause, wie das Stück dann weitergeht und ausgeht. Deswegen,
das, also, das muss man sagen, das war der Vorteil für mich als Autor, weil natürlich das Ensemble schon gerätselt hat, wie das denn wohl ausgeht. Wo ich gesagt habe, wenn die jetzt das und das schon vermuten, dann muss ich was ganz anderes machen.
Ja. Und das, also ich bin falsch gelegen.
Ja,
ja, du, ich richtig? Auch. Wie hat sich dann ergeben, ohne zu viel zu verraten?
Hast das kam irgendwann. Also das ist ganz oft beim Schreiben, dass man sich...
Wie im Leben.
Genau, dass irgendwann man sich denkt, ja logisch, anders geht es ja gar nicht. Also das ist sehr lustig.
Genauso wahrscheinlich war im Kaffeehaus und hat die
wahrscheinlich, genau. Ja, genau. Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, wie würden Sie das denn enden lassen?
Ja. So ungefähr. Das Kaffeehaus gehen wir jetzt auch. Aber es ist ein fröhliches Stück, es macht Spaß. Ja. Lustig ist zu hören, wie es sich entwickelt, dass der Name eigentlich was Zentrales sein soll und dann ist es eigentlich nur eine Spaßnotiz, ein roter Faden, der sich durchzieht. Und man merkt euch schon die Freude am Spielen an. Also das, ihr habt so riesen Gaudi gehabt.
Ja doch, aber bei den Proben. Also das ist einfach... wenn du das erarbeitest, wenn du Sachen ausprobieren kannst. Ich meine, man muss dann schon immer ein bisschen einen Unterschied machen. Der Schauspielkollege Flo, das ist super, angenehm, macht Riesenspaß. Als Regisseur sitzt du dann schon manchmal da und wird es ein bisschen eng im Hals, wo du denkst, bitte, jetzt mach mal Pause. Oder
merkst du das? Im echten Leben hätte er dich gern umgebracht, ja, auf der Bühne soll er dich umbringen. Also irgendwie.
Aber ich sage ja immer, hättest der Tom von Anfang an richtig gemacht auf der Bühne, dann hätte er ja gar nichts sagen müssen, verstehst du?
Ach ja, schieß mit dir, Flo.
War das deine erste Regiearbeit, Flo?
Nee. Also wir haben ja davor die Spitzeder auf die Bühne gebracht und davor habe ich auch am Freien Theater das ein oder andere Stück inszeniert oder Kurzfilme gedreht, wo ich Regie gemacht habe. Aber natürlich, jetzt in dem Rahmen hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir sind ja bis auf den Hansi, der quasi so der väterliche Typ ist, bei uns im Ensemble sind wir alle ungefähr ein Alter. Wir verstehen uns privat wahnsinnig gut. Und natürlich, wenn du das Ensemble zusammenstellst, dann freust dich schon drauf, weil du einfach sagst, wir sind so viel beieinander, wir sind so viel unterwegs, da hättest gern Leute um dich rum, mit denen du dich auch privat verstehst, mit denen du auch ratschen kannst während den Akten oder auf der Fahrt dahin. Wir haben ja wahnsinnig viele Gastspiele auch das ganze Jahr in ganz Bayern.
Mit Bauernschach.
Sowohl mit Bauernschach als auch mit den anderen Stücken, die wir spielen. Wir haben ja mittlerweile 8, glaube ich, im Repertoire, die immer wieder gespielt werden. Und da macht es natürlich dann Spaß, wenn du Leute um dich rum hast, die nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde sind. Und
was das ja ungewöhnlich viel. In dem Beruf ist, oder?
Ist es
oder
selten. So. Und das ist ein Glücksgriff. Und deswegen macht es ja auch so viel Spaß.
Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt, wenn man mal speziell bei der Überbühne bleibt, ist es ja nicht ein Engagement für 3 Monate, was du ja oftmals auch bei Theatern hast, dass du sagst, du gehst jetzt mal für 3 Monate nach Wunsiedel oder keine Ahnung, sondern das ist ja, so ein Stück läuft ja, wenn's ein gutes Stück ist, wenn es beim Publikum ankommt, läuft es ja über Jahre. Und deswegen ist es ja nochmal ein bisschen was anderes wie so ein normales Theaterengagement, wo du einfach 3 Monate, da will man auch vielleicht gar nicht unbedingt eine Freundschaft entwickeln, weil das einfach, du bist da 3 Monate dort, spielst und dann fährst du wieder heim. Und das ist ja hier was ganz was anderes in dem Fall.
Weil dazwischen wieder was anderes macht, jetzt habt ihr im März nochmal ein paar Mal Bauernschach, dann seid ihr im April ganz gut drin im Programm. Auf der Eberl-Bühne seid ihr mit Bauernschach unterwegs, aber dazwischen macht ihr auch noch andere Sachen.
Andere Sachen sowie auch andere Stücke. Also wir spielen ja auch beide im Räuber Kneißl zusammen. Und das ich noch in der Spitzeder mit. Und das ist einfach, man läuft sich immer wieder in verschiedenen Konstellationen bei uns über den Weg in den Stücken. Als auch alles, was wir halt sonst so nebenher noch machen. Also Synchronisation oder Hörspiele einsprechen. Oder auch die ein oder andere Fernseharbeit. Mhm. Und es macht ja, diese Mischung macht es ja aus, unseren Beruf. Und die macht ja Spaß.
Und stimmt das jetzt oder war das nur ein Funfact vorhin, dass du bei die Rosenheim Cops Tom gespielt hast und der Flo hat die synchronisiert? Nein. War nur ein Spaß.
Wir sind vorhin drauf gekommen, wie wir so drüber geredet haben, was wir schon alles gemacht haben. Und natürlich für einen bayerisch sprechenden Schauspieler ist eigentlich ganz klar, ja, der hat schon mal bei den Rosenheim-Cops gespielt. Und ich habe noch nie bei den Rosenheim-Cops spielen dürfen. Ich habe immer nur die Leute im Hintergrund synchronisiert, die da so vorbeigehen wortlos und die dann sagen, Kirsti,
vorgehen. Und meine Spaßnotiz war, ich war vom bayerischen Dialekt her so schlecht, dass mich dann der Flo bei den Rosenheim-Cops synchronisiert hat.
Das behaupten wir jetzt einfach?
Das behaupten wir jetzt.
Da macht es die Runde.
Jetzt und warte dann, mal, morgen steht das bei Wikipedia drin.
Ja, bestimmt. Liebes Publikum, das war ein Witz.
Eine Spaßnotiz heißt es ab heute. Wobei du dich ja bei den Rosenheim-Cops leicht tust. Das ist ja bei dir eigentlich das Originelle, Tom. Du bist ja eigentlich Polizist, Personenschützer, Schlagersänger, Schauspieler. Schauspieler und jetzt Volksschauspieler. Das ist doch mal ein breites Spektrum, gell?
Ja, das ist jetzt aber, also die Liste reicht jetzt. Also das ist ganz okay. Ja.
Jetzt bist du ankommen, wo du magst.
Aber ja, natürlich, Rosenheim Cops war einfach eine tolle Geschichte, obwohl ich tatsächlich bei den Rosenheim Cops keinen Polizisten gespielt habe.
Also schade.
Das ist mir oft genug hängen geblieben, aber in dem Fall war es tatsächlich einmal außerhalb von der Polizei eine Rolle. Das war ganz... ganz toll, ja.
Hast du einen Bösewicht spielen dürfen?
Nein, Short. Nein, einen ganz normalen Verdächtigen, so wie es halt bei jeder Krimiserie 3, 4 gibt. Und da war ich halt einer von denen, aber es war eine tolle Erfahrung, war schön damals.
Haben es die Polizisten richtig gemacht? Die Rosenheim-Cops?
Ja.
Das hat schon zu lange gedauert.
Nein, alles gut. Die machen das, also da ist dann mittlerweile auch durch in diesen ganzen Krimiserien schon auch viel, wie sagt man, Erfahrung dahinter, reale Polizeiarbeit. Mhm. Klar, vieles muss man einfach fiktiv oder ein bisschen Märchenerzählung machen, weil sonst kann es ja kein Film oder keine Serie werden. Aber die sind schon ganz gut unterwegs. Also da muss man echt ein Kompliment aussprechen. Ja.
Nachdem du viel aus der Polizeiinspektion 1 zitieren kannst, sag's nochmal.
Einer meiner Lieblingssprüche, weil ich kenne das natürlich von meiner Oma und von meinem Opa, das ist bei uns immer gelaufen und da liebe ich diesen Satz, wenn es dann heißt Polizeiinspektion 1, Moosgruber am Apparat, während sich Frau Lemke beschwert hat, war der Leberkäse schon kalt. Das ist ein legendärer Satz von Max Grieser.
Ja. Hat dich das inspiriert, Polizist zu werden, die Polizeiinspektion?
Ich hoffe nicht, weil ich habe nicht so viel Leberkäse gegessen als Polizist. Nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mich damals inspiriert hat, zur Polizei zu gehen. Ich habe ich habe mal so eine Art Schnupperpraktikum oder so ein Schnuppertage bei der Polizei in Eichstätt gemacht, in der Kaserne. Und da hat mich diese Ausbildung einfach fasziniert, weil da so ein riesengroßer Bereich vom Leben abgedeckt wird, sei es über Kommunikation, über Psychologie, natürlich auch Gesetze, an dem kommt man nicht rum. Es war ein sehr großes Spektrum und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich gesagt, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, bin dann durch einen ersten Einstellungstest durchgerasselt, weil der Schnitt so schlecht war, habe den dann nochmal gemacht und dann hat es halt geklappt. Und das war dann tatsächlich, also menschlich hat mir das wahnsinnig viel gebracht. Ich wollte halt einfach nur nicht, und das habe ich dann zu spät gemerkt, weil ich da meinen allergrößten Respekt davor habe, für mich wäre dieser Streifendienst nichts, weil der ist wirklich ein knochenharter Job und da hat von mir jeder Polizist den allerhöchsten Respekt. Das ist auch einer der gefährlichsten Jobs, weil wenn man ein Fahrzeug kontrolliert, du weißt nie, wer drin sitzt. Und das ist für mich echt hart und wie die Polizisten, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, das alles machen, inklusive diesem harten Schichtdienst, also muss ich sagen, Hut ab.
Und man ist für alles zuständig.
Ja, genau. Man ist Mädchen
und wird,
für alle.
Ja, und wird wenig wertgeschätzt.
Ja, also ich habe noch ein paar alte Kontakte zur Polizei und wir hatten erst letztes Jahr, glaube ich, war das ein ehemaligen Treffen und da haben sie mich auch eingeladen. Und die sagen auch viele, da ist der Respekt einfach in großen Teilen auch verloren gegangen. Und wenn man sich dann aber überlegt, was ein Polizist alles machen muss und auch sein Leben aufs Spiel setzt für die Sicherheit, da muss ich sagen, dann ist das echt nicht okay. Aber da ist tatsächlich zu meiner Zeit, ich weiß es noch, Oma, Opa, wenn man einkaufen gefahren ist, da gab es noch keinen Gurt hinten. Und wenn dann die Polizei vorbeigefahren ist, dann ist der kleine Tom in den Fond runtergesprungen, also hinterm Rücksitz, weil ich Angst hatte vor der Polizei. Also das macht heute keiner mehr, glaube ich.
Doch, ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie du gesagt hast, man weiß nie, wer im Auto sitzt. Im Zweifelsfall ich. Ja. Weil so oft wie ich aufgehalten werde, das ist Wahnsinn.
Mit deinem alten Auto, weil du vorhin erzählt hast, du fährst so als Auto.
Ich bin immer, also gern gesehener Gast bei Polizeikontrollen.
Okay. Muss ich sagen. Schauspieler heute.
Das ist natürlich ganz klar. Ich bin oft dunkel gekleidet mit Kappe. Um gewisse Uhrzeiten unterwegs, wo denen halt ein bisschen Fahrt ist und die einfach mal schauen, wer ist denn da so unterwegs. Und man merkt es schon an der Kreuzung, wenn sie neben dir stehen und einfach nur rüberschauen. dann in dem Moment hole ich schon meinen Führerschein und meinen Personalausweis
und
raus.
Und sagst, die kennen wir einen Tom Mandl, gell?
Genau, ja. Ich sage, kennt ihr einen Tom Mandl? Da schaut mal, das ist ein Foto mit ihm.
Ja, genau.
Kriegt sie auch.
Das sind ja quasi auch Kollegen, sage ich dann immer.
Aber erst einmal wirklich Dankeschön und großen Respekt vor allen Polizisten, ja, was die jeden Tag leisten, ja, und noch versuchen, die Ruhe zu bewahren, wenn man auch noch blöd angemacht wird. Kann man wirklich sagen, höchsten Respekt vor diesem Beruf.
So ist es.
Der anstrengend ist, viel Verantwortung hat und auch viel Gefahr. Ich bin, genau, wie man leider in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben.
Das muss man auch erstmal verarbeiten, dann, ja, diesen ganzen Stress und Druck, den man da hat.
Ja. Aber deinen Polizeiberuf hast du durch deinen Künstlerberuf komplett an den Nagel gehängt, Tom.
Ja, ja, das geht auch gar nicht anders, weil als ich damals bei der Polizei gekündigt habe, hat man, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ein Jahr könntest du quasi dann wieder zurückgehen, wenn du sagst, okay, das war jetzt eine Fehlentscheidung, die man getroffen hat, und nach einem Jahr ist dann einfach das abgelaufen. Also das heißt, wenn ich jetzt nach 4 oder 5 Jahren damals gesagt hätte, ich möchte jetzt wieder zurück, dann hätte ich die Ausbildung nochmal machen müssen, ja. Also das hat sich dann dadurch erledigt, aber war auch okay. Also es war für mich auch keine Zukunftsoption, und wenn ich was gelernt habe, ist immer zu sagen, wenn du eine Entscheidung triffst, dann bereue sie nicht, sondern dann mach es, dann tu es, du hast dich dafür entschieden, also war es in dem Augenblick auch die richtige Entscheidung.
War das ein Lebenstraum von dir, Polizist zu werden? War das ein Lebenstraum von dir, Schlagersänger zu werden? War das ein Lebenstraum von dir, Schauspieler zu werden? Hast du alle deine Träume dadurch verwirklicht oder hat das eine zum anderen geführt?
Kann man so nicht sagen. Also ein Lebenstraum von mir war tatsächlich Schauspieler.
Wegen Moosgruber.
Ja, allgemein. Ich finde es einfach so unglaublich reizvoll, Leute zu unterhalten. Und das ist natürlich bei der Ibal-Bühne noch mal viel krasser, weil man so nah am Publikum sitzt. Und das war eigentlich so für mich der Punkt zu sagen, okay, ich will Schauspieler werden. Nur, ich bin auf dem Land groß geworden. Und egal, ob das jetzt in Passau war oder später bei meinen Eltern in Freilassing, wenn ich da gesagt hätte, ich mache eine Schauspielausbildung, also ich kann jetzt leider die Gesten hier, wird man nicht sehen im Radio.
Warum hast du den Vogel gezeigt?
Ja, ganz einfach. Aber das war nur milde dann. Also ich habe das auch gar nicht kommuniziert. Ich habe das nebenbei gemacht, habe dann eben, um mir das Ganze auch zu finanzieren, im Personenschutz gearbeitet. Und so ist es dann quasi entstanden. Polizei war kein Lebenstraum von mir, sondern wie ich vorher gerade gesagt habe, mich hat einfach diese Ausbildung fasziniert. Mhm. Die hat mich irgendwie gecatcht. Und da kamen dann schon ein bisschen so die Worte von meinem Opa durch, so ungefähr, jetzt lern einmal was Gescheites, damit man was in der Hinterhand hat.
Dann hast du was.
Dann hat er recht. Genau. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und dann haben wir tatsächlich diesen Traum von der Schauspielerei erfüllt. Und Schlagersänger, ich habe das nicht gesucht, das hat mich gefunden. Also das muss ich dann sagen, das hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war nie eine Absicht von mir, Schlagersänger zu werden. Ich weiß gar nicht, wie ich hätte da diesen Zusammenhang herstellen können, aber das hat damals mich gefunden. Und dann habe ich mir das überlegt und da habe ich gesagt, komm, okay, mach mal, probier mal. Ja, und so ist es damals entstanden. Also es war kein Lebenstraum von mir, nein.
Hast aber nicht nur in Deutschland Schlager gesungen, so glaube ich in Tschechien, oder wo warst du so populär?
Genau, Tschechien, Slowakei, das kann ich auch bis heute, also fragen mich immer viele, wie das geht, aber kann ich bis heute nicht erklären, warum und weshalb. Aber es war Wahnsinn da drüben. Also das war 3 Nummer-1-Alben, der erfolgreichste ausländische Künstler. Also das war schon
als Tom Mandl, oder hast du da?
Genau, als Tom Mandl, genau. Und das Krasse ist, du singst da drüben in Deutsch. Also, keine Ahnung, zum Beispiel das Rex-Gildo-Medley, was da drüben sehr erfolgreich war, was ich da immer gesungen habe. Und die Leute verstehen, so wie ich kein Tschechisch verstehe, verstehen die natürlich oder viele auch kein Deutsch. Aber die haben das schlau gemacht, die haben dann in meinen Videos, die ich gedreht habe, immer den tschechischen Untertitel oder slowakischen Untertitel eingeblendet. Und dann haben die Leute quasi, wenn ich da drüben live aufgetreten bin, dieses Lied dann mitgesungen. Oder sie haben sogar diesen deutschen Text gelernt. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Es war ein tolles Publikum da drüben, das muss man ehrlich sagen. Also ganz bezaubernd, ja.
Aber singen tust du jetzt nicht mehr, außer wenn der Flo dir jetzt eine Gstanzl-Nummer oft.
Nein, das hab ich tatsächlich beendet. Ich habe jetzt noch, dieses Jahr fahre ich jetzt noch ein allerletztes Mal nach Tschechien und in die Slowakei für eine Abschieds- Tournee, wenn man es Tournee bezeichnen will, das sind vielleicht 2 oder 3 Termine, aber dann ist das Thema tatsächlich beendet. Das funktioniert zeitlich auch nicht mehr und irgendwann muss man dann sagen, so wie ich mich damals entschieden habe, die Polizei zu kündigen und einen neuen Weg einzuschlagen, muss man dann irgendwann sagen, irgendwo muss man sich ja mal entscheiden, man kann nicht 5 Sachen gleichzeitig machen und ich habe jetzt eine neue Heimat bei der Ibal-Bühne gefunden, die mich glücklich macht, weil ich zu Hause bin. Ich habe eine Viertelstunde nach Hause, was will ich denn mehr? Und mein Personenschutz, den ich ja weiterhin auch mache, der ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mein täglich Brot und da bin ich genauso daheim wie auf der Bühne.
Dann hast du es ja eigentlich richtig gemacht. Bist du jetzt zufrieden, so wie es gelaufen ist?
Ich bin glücklich, ja. Also muss ich ehrlich sagen, weil klar, es gibt immer mal kleine Abzweigungen, wo man vielleicht falsch abbiegt. Das kennt jeder von uns im Leben und das wird auch ein Leben lang passieren. Aber grundsätzlich passt es. Und wie ich gerade gesagt habe, ich habe mit der Ibal-Bühne einfach eine kleine Heimat gefunden, wo ich mich sau wohl fühle, egal ob das von den Kollegen her ist, aber auch von der Art, wie man da spielt. Das macht einfach Spaß und da fahre ich gerne hin und der Flo hat es vorhin gerade gesagt, wenn man dann auch noch Kollegen hat, mit denen man sich versteht, ja, was will man denn mehr?
Und hier bist du noch bei der großen Heimat, bei BR Heimat.
Ja.
Es war jetzt ein schöner Abschluss für die erste Stunde. Wir ratschen in der zweiten Stunde weiter. Dann fragen wir mal, was der Florian Günther so alles gemacht hat und was ihr alles noch machen wollt.
Ja.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit den 2 Schauspielern Florian Günther und Tom Mandl, sagt Hermine Kaiser. Wir haben über das Stück schon gesprochen, Bauernschach, wobei ich die Regeln von Bauernschach immer noch kapiert habe. Wir haben über Schauspielberuf gesprochen. Schauspielern darf man nicht sagen, hat mir mal die hoch zu verehrende Kollegin Conny Glocker gesagt. Wir sprechen über Schauspielkarrieren und die vielen Dinge, die man so im Leben machen kann und wo es einen dann doch hier hinführt. Darüber unterhalten wir uns gleich nach der Bauernpolka. Schauspielen heißt es nicht. Schauspielern hat mir eben mal die Conny Glocker gesagt, weil sie sagt, du tust ja auch nicht journalisteln. Das wird eigentlich schön. Ein Beruf, der immer so nebenbei erwähnt wird. Dabei ist es eine hohe Kunst und der Schauspielberuf war schon immer wichtig. Als es ja dann auch nicht mal Kinos gab. Schauspieler kann man sein auf dem Theater ein Leben lang. Und das ist eigentlich eine Berufung, glaube ich. Das hat man in sich. Der Tom ist dann auch irgendwann mal seinen Weg gegangen, weil er sein Leben lang Schauspieler werden wollte. Vom Flo erfahren wir gleich, wie es war. Hast du eigentlich, Tom, haben wir in der letzten Stunde gar nicht mehr drüber geredet, außer Gustl, nein, nicht der Gustl Bayer, haben wir was, der Max Griefer, also Max Grieser und dann Walter Sedlmayr Vorbilder gehabt an Schauspielern? Waren es bayerische Schauspieler oder haben dir große Hamlet-Rollen gefallen oder Filmrollen?
Na, tatsächlich, also Vorbild will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin natürlich mit durch die Großeltern mit Komödienstadel, mit diesen ganzen Sachen groß geworden. Und für mich war einfach diese ganzen Leute von damals wie Gustl Beierhammer, der Ludwig Schmidt-Wildi, die ich leider alle logischerweise aufgrund meines Alters dann halt nicht mehr kennenlernen durfte, aber ein Gerhard Lippert, ein Bernd Helfrich, ich meine, ich habe mit denen ja auch alle, also mit Gerhard Lippert, mit dem Bernd Helfrich, mit denen durfte ich alle noch auf der Bühne stehen und das war für mich ein Wahnsinn, also das...
Die gibt es ja wirklich.
Ja, ja, die gibt es ja wirklich und gibt es immer noch.
Das muss doch toll sein, wenn man als kleiner Bub mit Oma und Opa Komödienstadl anschaut und dann mit denen ich springen darf.
Oder dann halt meine ersten TV-Schritte dann mit dem Bullen von Tölz. Da ging für mich ein Traum in Erfüllung mit der großen Ruth Drechsel nochmal gemeinsam vor
Hast
der Kamera.
Hast du mit der Ruth Drechsel
Ja, dürfen? Ich hatte eine Folge mit dem Bullen von Tölz, wo ich mit der Ruth Drechsel noch nicht viel, aber war eine schöne Szene mit ihr. Oder mit dem Otti Fischer oder ein ganz lieber Gott hab ihn selig, auch er ist im Fernsehhimmel in dem Fall, der Udo Thoma. Das ist so ein bezaubernder Mensch gewesen und mit denen durfte ich alle dann auch noch zusammen spielen oder auch beim Film dann drehen. Und das ist dann schon irgendwo, also ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, aber es ist einfach ein Traum dann mit diesen Menschen dann einfach mal drehen zu können oder auf der Bühne zu stehen.
Und jetzt stehst du mit mir auf der Bühne.
Und alles geschafft.
Das wäre jetzt eigentlich mein Schlusssatz gewesen. Und jetzt stehe ich mit dem Flo Günther und mit dem Hansi Kraus auf der Bühne.
Das hast du jetzt davon.
Ja, das hast du jetzt.
Aber Ruth Drexel, auch so eine große Schauspielerin, ach, die auch alle Rollen, wie jetzt zum Beispiel jetzt Therese Giese, wo jetzt gerade über den 50. Todestag viel über sie gebracht worden ist, die auf der Bühne klassische Rollen spielen konnten und die auch bayerische Rollen spielen konnten. Ja. Und das finde ich die hohe Kunst bei Schauspielern. Das ist eine Schauspielkunst und nicht so ein Hobby, den man zum Beruf macht. Ja. Und das muss man eben auch ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch euer Anliegen, dass eben auch lustige Rollen ganz schwierig sind und auch ernst genommen werden sollen.
Das auf jeden Fall. Also es gibt den schönen Satz, manchmal bilde ich mir ein, ich habe ihn selber rausgefunden. Oft denke ich mir, nein, den habe ich irgendwo aufgeschnappt. Man darf sich selbst nicht ernst nehmen, aber man muss das ernst nehmen, was man tut.
Das ist eine gute Lebenseinstellung.
Absolut. Und das ist auch das, glaube ich, was mir auf der Iberl-Bühne sehr gut transportieren, dass wir einen Spaß haben. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, wenn wir es jetzt gerade, während die Polka gelaufen ist, darüber hatten, dass man einen Spaß im Leben braucht, sonst macht es keinen Sinn. Und ich glaube, das ist so unsere Philosophie auch.
Ja, und man merkt einfach, und das muss man, das ist tatsächlich jetzt ohne Flachs und ohne Spaß, das ist wirklich,
jetzt
das
ohne
meine
Spaß,
ich,
der Spaß.
Ja, das meine ich jetzt wirklich ernst. Man sieht einfach, egal Iberl-Bühne, ob das jetzt die Iberl-Bühne ist oder eine andere, du siehst einfach als Publikum, wenn oder ob man als Schauspieler auf der Bühne harmoniert. Hm. Und harmonieren kann man muss ja nicht die besten Freunde sein, das meine ich gar nicht, aber wenn man sich versteht, wenn man Spaß hat, weil nur so kann ein Stück gut werden. Und das ist überall das Gleiche. Und ich finde das können wir, glaube ich, mit unserer Fünfertruppe, egal ob das jetzt beim Räuber Kneißl ist oder jetzt bei Bauernschach, ich glaube, das kommt in dem Fall schon sehr, sehr gut rüber und ist eindeutig.
Wobei Spaß eine ernste Angelegenheit ist. Es ist natürlich schon viel Arbeit. Ihr stellt euch ja nicht auf Bühnen und improvisiert, sondern ihr müsst ja auch Texte lernen. Ihr müsst
man sagt ja immer, es ist die hohe Kunst, Komödie zu spielen. Mhm. Weil man da auf viele, viele Dinge achten muss und ein Timing haben muss. Also Komödie kann nicht jeder. Ja. Das ist wirklich so. Also
ich habe vorher nicht umsonst gesagt, als Schauspielkollege ist es ganz wunderbar, als Regisseur so.
Ja, das ist. Man sitzt halt dann als Regisseur oft im Zuschauerraum und denkt sich, na stopp, du musst die Betonung anders. Na, das Timing, das stimmt nicht. Wenn das Timing sich verschiebt um eine Millisekunde, dann funktioniert der Witz nicht mehr. Mhm. Und das ist was man erst durchs Spielen rausfindet, teilweise, was ich in der Probenarbeit schon gesagt habe. Ja. Das ist der Ritterschlag danach, wenn dann die Schauspieler, die du geführt hast und die du inszeniert hast, zu dir kommen und sagen, jetzt verstehe ich, warum du das so wolltest.
Und das ist genau, und das muss ich dazu sagen, bei den Proben, ganz am Anfang hat der Flo was gesagt, da haben wir gedacht, das wird jetzt interessant. Der Flo hat zu mir gesagt, wenn du dieses Stück lernst, du spielst normal, nicht übertrieben, also du spielst in Richtung Fernsehkamera.
Du sollst am besten nicht spielen.
Genau, du sollst am besten nicht spielen, sondern du bist der Victus Heigelbauer. Victus, Und dann haben wir gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Da haben wir auch nochmal telefoniert, weil ich da mal noch eine Frage hatte. Und dann kamen die Proben und dann haben wir geprobt und ich weiß nicht, ob es im ersten Akt war oder im zweiten Akt. Und irgendwann habe ich mich von der Bühne gedreht und habe zum Flo runtergeschaut und gesagt, Flo, das geht nicht. Flo, das funktioniert nicht. Das wird nichts. Ich fühle mich
dann. Das ist langweilig. Das Publikum langweilt sich, wenn ich das so spiele.
Genau, das funktioniert nicht. Und also ich muss da einfach was anders machen. Dann sagt er, und das war dann so ein kurzer Moment, wo ich dann sagt er, du spielst es jetzt so, weil das wird funktionieren. Da werden wir jetzt auch nicht lang rumdoktern. Und dann musste ich das tatsächlich durchziehen. Das war für mich, gebe ich offen und ehrlich zu,
eine
Qual und eine Überwindung.
Tag frei, dass ich.
Ja,
siehst du. Tag frei, dass ich.
Aber, und das ist genau das, was jetzt der Flo vorher gesagt hat, nachdem das Ganze losgegangen ist, und da habe ich dann auch das Kreuz dazu, dass ich dann zum Flo gehe und sage, Flo, da hattest du recht. Und es funktioniert und es ging auf. Und das ist dann dieser Erfolg und dieser Spaß, den man dann hat. Auch wenn es der Weg dorthin ab und zu ein bisschen steinig war.
Aber das hat man denn im Beruf doch ständig.
Natürlich.
Es ist ja nicht, dass man sagt, Moment, ich stehe jetzt hier auf der Bühne, ich bin der Tollste, ich kann das ganz toll und ich zeige euch mal, wie ich das anlege jetzt.
Ja, ja.
Sondern da sitzt immer ein Regisseur unten, der sagt, ich mag es aber anders.
Ja, genau.
Das ist klar, aber den Beruf ich habe jetzt nur gemeint, das war so eine spezielle Richtung, die er eingeschlagen hat. Und die war für mich, obwohl ich jetzt das schon so lange mache, einfach eine neue Richtung.
Das wollte ich gerade sagen, es ist neu. Ja. Und das ist aber auch das, was man an Reaktionen von den Zuschauern zurückbekommt, dass die sagen, das ist so schön, weil es wird nicht gespielt bei euch. Mhm. Und nicht so wie in anderen Stücken, wo man sich so draufsetzt. In Schauspielersprache sagt man, ich setze mich drauf auf diesen Witz. Also ich spiele ihn sehr groß, damit selbst die letzte Reihe kapiert, ich habe jetzt gerade einen Witz gemacht. Mhm. Und das hat man oft in anderen Stücken. Und bei uns, ich habe immer gesagt, lieber bleiben 3 Witze auf der Strecke, die es erst so eine Minute später kapieren und sagen, ah ja stimmt, das war ja eigentlich lustig. Als dass man sich so groß draufsetzt, weil dann wird es ein Klamauk.
Dann wird es zusammenpatzt.
Genau. Und das mag ich nicht.
Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, Florian?
Schön, dass du fragst.
Weil der Tom gesagt hat, wärst mein Regisseur.
genau, weil der Tom mich empfohlen hat. Ähnlich wie beim Tom, das war auch schon der Kindheitstraum, der dann irgendwann über Irrungen und Wirrungen in Erfüllung gegangen ist. Also der Tom ist zur Polizei gegangen. Ich habe mal kurzzeitig Kommunikationswissenschaften studiert und habe in der Werbebranche reingeschnuppert, sage ich mal. Und zwar so lange, bis es hieß, ich bin jetzt gerade noch in dem Alter, wo ich es gerade noch auf die Schauspielschule schaffen könnte. Mhm. Und habe gesagt, bevor ich irgendwann mit 70 da sitze und mir denke, mei, wäre ich ein toller Schauspieler gewesen, ich probiere es jetzt einfach, weil mehr als Nein sagen können sie ja nicht.
Mit was hast du denn vorgesprochen?
Wenn ihr das noch wisst, ich weiß noch, ich musste improvisieren. Und auf der Schauspielschule, auf der Ruth von Zerboni, wo ich dann war, ich bin da hingekommen zum Vorsprechen und da war ein Typ draußen gestanden mit einem Heavy-Metal-T-Shirt und ein bisschen zerzauste Haare und eine Lederjacke hat er angehabt und hat gesagt, mei, du bist der Flori, oder? Ich bin da auf der Schule, wir spielen halt miteinander. Ich sage, aha. Und war ich schon so ein bisschen irritiert, was das für ein Typ ist. Und dann sollten wir eine Improvisation zusammen machen. Wir sind auf die Bühne gegangen und auf einmal hat er zu mir gesagt, Mensch du, schön, dass ich dich sehe, was ich dir eigentlich sagen wollte. Und dann haben wir gedacht, wenn der irgendwas von dem, was der kann, auf der Bühne hier gelernt hat, dann bin ich hier goldrichtig. Und es war der Christoph Stoiber, ein Schauspielkollege von uns, einer meiner liebsten Freunde. Schöne Grüße, Christoph. Der hat mich dann überzeugt, dass ich unbedingt auf diese Schule will. Und dann war ich auf der Schauspielschule und natürlich, wie immer, Schauspielschule ist vorbei. Man kommt raus und denkt sich, die ganze Welt hat nur drauf auf den Florian Günther gewartet.
Die stehen schon applaudierend draußen,
genau,
und sagen,
die stehen
hier,
draußen und sagen, hier bitte die Verträge. Unterschreiben es. Ja, war nicht so.
War nicht so.
Komischerweise war nein.
Gerade Frage noch, war nicht so. Schaut eigentlich.
Schaut. Hätte man vorher wissen können. Hat einem keiner gesagt.
Aber du hast schon jetzt wirklich eine gute Ausbildung gehabt.
Ja.
Hast gewusst, du möchtest Schauspieler werden. Was macht man dann? Bewirbt man sich dann und kassiert 1000 Absagen?
Genau das. Also ich habe tatsächlich einen Ordner zu Hause.
Mit Absagen?
Den ich gesammelt habe, wo nur Absagen drinnen sind. Und das ist, für mich ist das so, da schaue ich, habe es probiert.
Mhm.
Und wenn das irgendwann funktioniert, das Ganze, so wie es jetzt mit dem Bauernschach und der E-Ball-Bühne und wie es Spaß macht, da denkt man sich, dieser Weg war schon richtig. Da sind wir wieder beim Tom. Es gibt keine falschen Entscheidungen, weil jede Entscheidung bringt dich irgendwie weiter auf deinem Weg.
Und es gibt dahin, so Weichenstellungen,
genau,
dass sich was anderes ergibt.
Es gibt so, gehst du rechts oder links? So, und je nachdem, wie du dich entscheidest, gehst vielleicht einen kleinen Umweg. Aber es ist dein Weg. Und das ist das Wichtige, dass man jeden Morgen sich im Spiegel anschaut und sagt, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber es war mein Weg. Und so habe ich es gelernt.
Da hat man aber schon meistens ein Bauchgefühl dafür. Auch wenn man erst was anders macht, du als Polizist, du in der Werbebranche. Ja. Wobei du da sicher aber auch gelernt hast, so Pointen zu setzen.
Wahrscheinlich. Also das hat wahrscheinlich schon mit reingespielt. Oder diese Liebe auch zur Literatur und dass ich gerne schreibe und dass ich vor allem leicht schreibe. Also das ist ja immer, wenn Leute kommen und sagen, toll, wie du schreiben kannst. Und für mich ist das nichts Besonderes.
Ist wieder ein Instrument.
Ja, das ist wie wenn einer gut Gitarre spielt. Der sagt halt, ich hab's halt gelernt. Und genauso sage ich, ich schreib's halt.
Mhm.
Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, da bilde ich mir was drauf ein. Aber es ist, wenn du mich fragst, ob ich die Waschmaschine selber repariert habe, dann sage ich voller Stolz, ja, das war ich. Weil das ist was mir komplett fremd ist. Und da bin ich stolz drauf, wenn ich das schaffe. Oder meine kaputte Vespa zu Hause, die immer noch nicht läuft. Aber ich gebe mir Mühe. Irgendwann wird die schon wieder laufen.
Ja, aber darum gibt es ja so viele unterschiedliche Berufe, dass vielleicht, wenn man viel Glück hat, jeder das macht, was er am besten kann.
Das ist die Hauptsache, dass man irgendwann einen
Beruf
findet.
Oder dass man es probiert.
Genau, und dass man einen, das hat mein Vater mir mit auf den Weg gegeben. Ich weiß noch, ich habe meinen ersten Ferienjob damals gehabt. Und ich weiß nicht mehr, was war. Und ich bin nach Hause gekommen und mein Papa hat mich angeschaut und hat gesagt, und wie war's? Ich habe gesagt, schrecklich war es. Ich möchte es nie wieder machen. Bitte muss ich da morgen nochmal hin. Und dann hat mein Papa gesagt, du musst eins verstehen, diesen Ferienjob machst du nicht, damit du deinen Traumjob findest, sondern dass du ganz viele Berufe kennenlernst, die du nie wieder machen willst in deinem Leben. Und irgendwann bist du dann da, wo du eigentlich hin willst.
Ein gut kluger Mann, dein Papa.
Sehr klug, sehr klug.
Und so war es dann.
Und ich hoffe, ich kriege eine Taschengelderhöhung dafür, dass ich das jetzt gesagt habe.
Hören die Eltern zu?
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Gut macht das, Herr Günther. Gut macht das, so Mama und Papa Günther. Und was war dann dein erstes Engagement, nachdem du 1000 Absagen kassiert hast? Was ist das noch?
Ich weiß noch, ich hab für den BR in einer Sketch-Serie mitspielen dürfen. Und ich habe einen Kellner gespielt. Und wir haben das geprobt. Ich war ein Kellner. Die Stanzi Lindner hat mitgespielt, der Flo Simbeck in diesem Sketch. Und ich bin mit einem Tablett voller Sekt zum Tisch gekommen und habe gesagt, hier, ihr Champagner.
Große Rolle. Das,
ja, super, ganz toll. Dafür habe ich 3 Jahre Ausbildung gemacht, um diesen Satz fehlerfrei zu sagen. Nee, und wir haben das geprobt und alles wunderbar. Und ich gehe, Kamera läuft, Ton läuft und bitte, der Regisseur gibt mir mein Zeichen, ich gehe mit diesen vollgefüllten Gläsern an den Tisch und sage, hier, wie gewünscht, ihr Champagner. Und in dem Moment sehe ich im Augenwinkel, wie ein Glas das Fallen anfängt. Und es war nicht nur ein Glas, sondern gefühlt fallen die ja dann in Zeitlupe runter. Es waren alle 6 Gläser auf diesem Tablett, alle auf den Christian Springer, der mich mit großen Augen angeschaut hat. Konstanze Lindner saß daneben, die hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Und dann war es Cut, natürlich alles Stopp. Das Problem war, Christian Springer hatte einen Anzug an und die hatten keinen zweiten Anzug.
Christian Springer hat immer einen Anzug an, richtig. Hat er hier erst vor kurzem erzählt, weil der Großtante gesagt hat, Burg zeigt dem Fernsehgeschein
O. Genau. So, und End des Liedes war, ich saß daneben und es war mir alles sehr peinlich und 3 Garderobenfrauen haben versucht, Christian Springer mit Föhns wieder trocken zu föhnen. Das war mein erster grandioser Auftritt. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du es doch gar nicht, was du da so tust.
Erstaunlich, dass du dann doch noch weiterarbeiten konntest. Ja,
die Kellnerei habe ich halt sein lassen. Das hat nichts gebracht.
Das war's, die Rolle war die falsche. Nein,
das war einfach die falsche Rolle. Ich hätte einen Löwen spielen sollen.
So ein langhaxerten Löwen.
Genau, also, du bist der eher Gazelle, du bist der Gakulele.
Wie ging es dann weiter? Jetzt kann man natürlich über solche Sachen lachen. Am Anfang verzweifelt man, denkt, jetzt fange ich gerade an und dann mache ich gleich bei so jemandem Prominenten wie beim Christian Springer gleich so, bringe ich ja so einen Hund.
Einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sage ich mal.
Der grüßt dich heute immer noch mit einem Prost.
Er nicht, er hat mich, glaube ich, erfolgreich verdrängt, aber die Konstanze Lindner, jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt sie, Mai, weißt noch, wie du das Tablett auf den Christian hast fallen lassen? Sag ich, danke, Stanzi, ich versuche das zu verdrängen, aber es ist halt so. Na, und dann hangelt man sich so durch. Man hat mal hier, mal da eine kleine Rolle und jedes Mal denkt man sich, wow, jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, dann geht's los.
Dann.
Und dann wird's ausgestrahlt und nichts passiert und dann denkt sie, okay, beim nächsten, da, wenn das genau kommt, dann. Und so hangelt man sich immer wieder und motiviert sich immer wieder neu und irgendwann ist man dann da und es ist jetzt mit dem Bauernschach so, dass ich einfach sage, nein, geht's da rein, weil das ist gut. Das habe ich gut gemacht. Das haben wir toll hingekriegt als Ensemble. Und es macht Spaß, das anzuschauen. Und das ist natürlich das Tollste, was dir passieren kann in unserem Beruf, dass du was gemacht hast, wo du stolz drauf sein kannst.
Aber dann geht es dir jetzt vergleichbar wie beim Tom, dass du sagst, da bin ich jetzt angekommen. Eigentlich ist es das, was mir am meisten Spaß macht, ein Theaterstück zu schreiben, auf Bayerisch auftreten zu dürfen, mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten.
Es ist natürlich, sage ich mal, eines der Ziele gewesen. Mhm. Auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was noch so des Weges ist. Also natürlich, ich sitze jetzt gerade schon am nächsten Stück für die Ibald-Bühne, wo ich mich auch schon drauf freue, weil jetzt so die ersten Ideen kommen und die ersten Konstellationen. Und das ist immer, das macht Spaß, weil man begibt sich so im Kopf so auf so eine Traumreise. Was wäre denn lustig? Was könnte denn passieren? Mhm. Und was haben wir noch nicht gesehen? Also das ist mir immer ganz wichtig. Was gab es auf der Bühne noch nicht? Wo der Zuschauer reingeht und sagt, mei, sowas habe ich noch nie gesehen. Und da sind jetzt so die ersten Ideen, die kommen, wo ich sage, mei, toll. Und dann kommt immer der Anruf bei der Raffaela, bei der Frau Meier, wo ich sage, du, können wir den Zuschauerraum fluten? Spinnst du? Das kannst du nicht machen. So, wo ich sage, ja, aber wenn es so ein bisschen bloß, nein, hör auf. Sondern ist die Idee gestrichen und dann überlegst du die nächste Idee. Und das macht Spaß. Und natürlich, auf lange Sicht, ist das Theater eines dieser Standbeine und dieser Ziele, die ich jetzt erreicht habe. Aber ich würde auch wahnsinnig gern an bayerischen Western einmal drehen. Weil ich sage, das passt so gut zusammen. Dieses ländliche Bayern und so ein Cowboy.
Aber jetzt, wo du es gerade sagst, kommt mir gerade so die berühmte Szene in den Sinn, wo der Monaco, Charlie von den Münchner Geschichten, wo die drei im Fasching, die berühmte Faschingsfolge, wo
ist Chicago.
Chicago.
Und wo Therese Giese sagt, jedermann muss einmal nach Sacramento. Jetzt sehe ich richtig einen bayerischen Western vor mir. Aber das kennt auch eure Generation. Natürlich. Ich glaube, das ist wirklich.
Ich meine, wir sind ja damit aufgewachsen. Und das Schöne, und das sage ich ja immer, das ist der Unterschied. Die haben damals einfach nur eine gute bayerische Serie machen wollen. Da ist keiner rangegangen und hat gesagt, wir machen jetzt eine Kultserie. Und das ist das, was man heute teilweise vermisst. Da wird mehr drauf geschaut, wie ist die Außenwirkung, anstatt zu schauen, können wir dahinter stehen und sagen, das ist gut. Und da möchte ich eigentlich hin. Und natürlich, sowas wie der Monaco-Franze.
Ja, das ist ein Kult.
Ein Traum.
Ja.
Den Gang habe ich schon.
Das ist Kult.
Alles andere.
Ja,
das ist schon, das stimmt schon, was ihr sagt. Das war damals einfach der Zeitgeist. Man hat gesagt, mei, toll, die Münchner Geschichten.
Genau.
Und jetzt nach 40 Jahren, so alt ist die ja schon, nach 40 Jahren, der Monaco-Franz ja schon.
Damals hat sich keiner irgendwie Gedanken gemacht über einen Kult oder ist das legendär oder ist das zeitgemäß, sondern das ist halt einfach, das ist so gedreht worden. Und
das waren halt Typen, die du gekannt hast.
Und dass sich dann nach 40 Jahren da auch dann diese Sprüche, also ein bisschen was geht allerweil oder
immer das
Geschiss mit der Elli, das konnte damals keiner ahnen. Und dann ist das so ein Kultstatus oder Münchner Geschichten eben auch. Ist genau das Gleiche.
Muss man sich wirklich immer wieder vor Helmut Dietl verbeugen, was der da geschaffen hat.
Ja. Also die ganzen Serien. Ich meine, die Hausmeisterin, irgendwie
ach, ja,
zur Freiheit, Key Royal, Monaco Franze, das ist ja eine Vielzahl von bayerischen Serien. Wir waren einmal der Nabel der Welt. Ja, und dann müssen wir wieder hin. Mit dem Bauernschach fangen wir an und jetzt übernehmen wir.
Man muss ja dazu sagen, es war ja nicht nur der Titel, sondern es haben ja auch diese ganzen Charaktere. Ich meine, eine Gisela Schneeberger, was für unfassbar eine tolle Schauspielerin. Helmut Fischer, also die machen das ja natürlich dann, die haben das Ganze dann so gemacht. Also das,
ja, oder alles, was der Polt gemacht hat.
Ja,
also es gibt halt so viele Sachen, wo ich sage, das ist ja das Schöne. Und das Schöne an unserem Beruf ist ja, man ist nie drauf festgelegt. Man macht jetzt bloß Theater oder man macht bloß Film. Sondern wir können ja wechseln, wie wir lustig sind. Und das ist das, was den Reiz ausmacht. Und natürlich überlegst du dann, okay, was ist mit dem Theater? Können wir da nicht auch eine Videoinstallation mit reinbringen? Oder können wir nicht das noch mit reinbringen? Oder im Film können wir da nicht irgendwie irgendwas machen, dass der diesen Live-Charakter hat? Und das macht Spaß, sich da Gedanken zu machen. Und natürlich mit der Ibal-Bühne. Die Ibal-Bühne ist ein wunderbares Wohnzimmer und ein Ort, wo ich ganz viel ausprobieren darf. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und noch mehr freut es mich, dass der Erfolg vom Bauernschach jetzt dem Recht gibt, was ich mir da ausgedacht habe. Und natürlich hoffe ich, dass es mit dem nächsten oder mit dem übernächsten noch genauso weitergeht.
Hast du Regie auch auf der Schauspielschule gelernt? Lernt man da auch alle anderen Sachen oder Schreiben? Das Schreiben hast du gesagt, ist dein Instrument. Regie lernt man einfach dann, wenn man
Learning by doing. Learning by doing, wie
was sagt man das als auf Bayern?
Ach so, ja, stimmt. Eine Spaßnotiz am Rande. Wie übersetzt man das?
Lernen, indem man es macht. Du musst halt ausprobieren. So, ausprobieren, was das.
Nein, schauen wir mal, dann
lernst,
sehen wir schon.
Das lernst, also ich glaube, dass man da schon so ein Gespür als Schauspieler auch entwickelt. Und natürlich, je mehr man als Schauspieler arbeitet, umso mehr schaut man sich dann von den anderen Sachen auch ab.
Mhm.
Wie macht es der Kameramann? Wie macht es der Regisseur? Was gibt der mir? Was sagt der mir? Und wie funktioniert das? Und es ist ja auch Schauspielerei. Das ist alles, was wir tun, ist kein Hexenwerk. Es gibt Leute, die waren nie auf einer Schauspielschule, die sind unfassbar toll. Schauspielschule gibt da so ein bisschen das Werkzeug an die Hand.
Was ja auch wichtig ist.
Ja, und es fällt dir halt dann leichter, gewisse Sachen umzusetzen. Aber der andere, da sind wir wieder beim Weg, den man geht, der kommt ans gleiche Ziel, nur mit einem Umweg. Und deswegen, sage ich, vielleicht die Schauspielschule zeigt da so eine kleine Abkürzung. Aber wenn du der Typ bist, wenn du der Schauspieler bist, dann bist du einer. Also das ist ja, das hat der Helmut Fischer mal gesagt, man braucht keine Schauspielschule, sondern man ist Schauspieler oder man ist es nicht.
Also es war in euch beiden dann schon drin, dass ihr das unbedingt lernen wollt.
Sonst wären wir jetzt nicht hier.
Ja.
Ja, ist so.
Das ist doch schön. Gab es für dich Vorbilder, Florian?
Ja, natürlich. Also ins Richtung Bayerische, natürlich der Helmut Fischer. Unfassbar, wie der das gespielt hat mit einem Blick, mit einem Seufzer. Oder auch der Josef Hader, der das ja perfektioniert hat, dieses... Und der sagt alles, da ist alles drin in diesem einen Seufzer beim Josef Hader. Das ist unfassbar, wie der das macht. Also das macht einfach Spaß zuzuschauen. Und für mich persönlich war es der André Eisermann, der damals Schlafes Bruder gespielt hat. Unfassbar,
was Phil Smyer, der Film, genau, glaube ich, ja.
Was der gemacht hat, wie der diese Rolle gespielt hat. Und du hast gar nicht drüber nachgedacht, dass der anders sein könnte im privaten, ja, Leben. Das war klar, der ist so. Der musste, das konnte ja keiner so spielen. Und da gibt es ganz viele, oder natürlich in frühester Kindheit Heinz Rühmann, ja, also diese ganzen klassischen Typen.
Aber da lernt man ja auch wieder, dass Humor eine schwierige Geschichte ist. Ja. Dass es zünden muss, dass es funktionieren muss.
Und man schaut sich natürlich auch viel ab. Ja. Also wie macht das?
Ich meine, Josef Harder, weil du gerade gesagt hast, der hat ja auch ein Programm. Der Mann, der ist Wahnsinn. Der hat ein Programm, wo er 7 Charaktere spielt. Mhm. Und der hat immer das Gleiche an. Der hat nur 2 Stühle. Und du weißt aber innerhalb von 0,5 Sekunden, wenn der wieder eine andere Persönlichkeit spielt. Jetzt ist 2 Persönlichkeiten zu spielen auf einer Bühne, wenn er sein Kabarettprogramm macht, schon schwierig. Aber 7, das ist schon eine Hausnummer. Und du erkennst von der Stimme her, von der Art, wie er spricht, sofort. Weißt du sofort, das ist jetzt der Franz, das ist der Sepp, das ist die Zenzi, keine Ahnung. Also der Harder ist also ein Wahnsinnsschauspieler.
Ja, und ansonsten, also die größte Schule für uns Schauspieler ist eigentlich das normale Leben.
Ja.
Wenn man mit offenen Augen durch die Fußgängerzone geht und dann, genau, sieht man jemanden und denkt sich, oh, so wie der läuft, was ist denn da passiert? Ja, und dann fängt man an, sich so eine Geschichte, eine Biografie zu überlegen. Und das ist eigentlich das, wo man sich dann denkt, ah, so wie der die Hand bewegt, während er redet. Das muss ich mir merken, wenn ich mal so einen nervösen Typen spielen muss. Der macht das ganz fein, der macht das unbewusst. Und das sind so Sachen, die man aufschnappt und sich dann irgendwie so im Kopf abspeichert und die man dann abruft, wenn es einmal so weit ist. Und das macht Spaß. Das macht wahnsinnig viel Spaß.
Man lernt auch von Kollegen, die zum Beispiel Requisitenschauspieler sind, die immer was in Hand nehmen. Ja. Ich habe jetzt vergessen, wer da ganz bekannt war, dafür, dass er immer was in Hand genommen hat und dann spielt es sich leicht oder schwer, oder weil man das halt braucht dann als Unterstützung.
Es gab mal auf der Schauspielschule, habe ich eine Lehrerin gehabt, die Frau Bronnen, die immer gesagt hat, Florian, wenn Sie eine kleine Rolle haben und im Hintergrund sind und Sie wollen die Aufmerksamkeit, fangen Sie einfach an, das Gewicht zu verlagern. Keinen Schritt machen, sondern einfach nur so ein bisschen von vorne nach hinten wippen. Mhm. Es gibt eine Dynamik und auf einmal schaut jeder zu dir und denkt sich, was ist mit ihm? Und die wissen aber nicht, was du gerade machst, weil es minimale Bewegungen sind. Und das ist natürlich lauter so Sachen, die man so mitnimmt und die man dann irgendwann in diese Figuren einfließen lässt. Und es macht wahnsinnig Spaß, so neue Figuren entstehen zu lassen aus seinem Kopf.
Ja.
Und das ist natürlich dann eine Gewinn-Gewinn-Situation. Ah. Und nicht
der liebe Kollege lernt.
Ja. Man muss sagen, unsere Intendantin, die Frau Meier, die ist immer ganz drauf erpicht, dass man nicht Anglizismen benutzt. Und irgendwann habe ich mal gesagt, ja, das ist halt eine Win-Win-Situation. Und dann sagt sie, gibt es da kein bayerisches Wort? Sag ich, dann übersetz es mir. Und dann hat sie gesagt, gut für beide. Das ist eine gut für beide Situation.
Das stimmt alle.
Ja, das ist
gut
schön
für beide.
Ja.
Passt
und,
doch.
Und das ist natürlich für mich eine gut für beide Situation. Für meine 2 Persönlichkeiten, einmal als Schauspieler, einmal als Autor, dass ich die Möglichkeit habe, die Figuren, die in meinem Kopf entstehen, direkt auf der Bühne auch umsetzen zu dürfen. Und das ist toll. Das macht Spaß.
Gut für beide, so kann man Win-Win-Situation ins Bayerische übersetzen. Ihr seid Bayern und seid froh, dass ihr beide bayerisch reden könnt. Darüber haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen, dass es natürlich einfacher ist. Ist es dann schwieriger, wenn man nicht bayerische Rollen hat?
Nein.
Dass man dann wieder so umschalten kann, so wie du vorhin von dem Schauspielkollegen erzählt hast, der ist ja immer christig, freu mich, dass ich mit dir spüre. Und dann hat er dann sehr akzentuiert, wie man es halt auf der Schauspielschule lernt, gesprochen.
Ja. Nein, es ist ein anderes Arbeiten, weil man natürlich im Dialekt Dinge sagen kann, die auf Hochdeutsch nicht funktionieren oder die auf Hochdeutsch viel derber klingen oder aggressiver, als wenn du das auf Bayerisch sagst. Andererseits hast du im Bayerischen natürlich auch Worte, die recht harmlos klingen und jeder Bayer sagt, was hast du gerade gesagt?
Mhm.
Sag das nur einmal. Ja, du weißt ja schon, wie es läuft auf dem Land.
Ja.
Und das macht Spaß. Also es ist ein unterschiedliches Arbeiten, aber nicht schwieriger, würde ich sagen.
Erklär mal im Nicht-Bayern, dass ganz schön kreislig sich nicht widerspricht.
Oder auch, der hat sich selber verwachsen.
Ja.
Das ist wahnsinnig schön.
Ja gut, aber erklär doch mal am Norddeutschen die Doppelverneinung, da ist keiner nicht da.
Genau. Dass wir kein Bier drungen haben, das ist noch nie nicht vorgekommen.
Ja, genau.
Das macht Spaß, mit der Sprache einfach zu spielen.
Ja.
Und das machen wir ja, das hat der Georg von der Überbühne wahnsinnig toll gekonnt und wir machen es halt in unserem Rahmen weiter. Und man hat natürlich, freut man sich, wenn dann auf der Bühne Dinge passieren, wo mit der Sprache gespielt wird, wenn das funktioniert.
Ja. Das aber das finde ich ist in allen bayerischen Dialekten dabei, dass da sehr viel Humor ist, wenn man mit seinem Dialekt spielen kann.
Klar, logisch.
Ich merke das ja auch in Ansätzen dann beim Räuber Kneißl, weil das hat ja tatsächlich, ich war echt neugierig, ob ich das schaffe, aber da spiele ich einen Polizisten, der aus Franken kommt. Und auch da ist es faszinierend, wenn man sich dann einen Dialekt aneignet oder versucht, ich sage nicht, dass ich es kann, aneignet, der nicht dein Mutterdialekt ist. Und aber auch da merkt man, wie schön das ist, wenn man da ein bisschen damit spielen kann. Mhm. Aber es hat funktioniert. Also ich bin ganz zufrieden. Ich habe auch schon von den ein oder anderen Franken gehört, das kommt schon sehr nah hin. Ich weiß aber jetzt nicht, ob Mittel-, Ober- oder Unterfranken.
Wahrscheinlich war es ein Österreicher, der das gesagt hat.
Das ist aber sehr nett, weil Dialekt, da gehen ja wirklich, da scheiden sich die Geister, was richtig und was falsch ist.
Ich hatte früher halt beruflich, das war mein Glück, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich eh nicht geschafft, sehr viel in Franken zu arbeiten oder zu tun. Und deswegen, da hatte ich dann auch einen ganz speziellen Kollegen vor Augen, der mein Vorbild war. Und an dem habe ich mich dann sprachlich orientiert. Und deswegen ging es dann. Ansonsten ist Fränkisch schon... Ja, also für mich, ich meine, ich bin kein Dialektgenie, aber ist dann schon relativ schwer.
Man muss ja sagen, der Dialekt erleichtert auch viel im normalen Leben. Mhm. Also man merkt, man muss einmal auf dem Land in eine Wirtschaft reinkommen, als Nicht-Deuiger, kein Hiesiger, ja, und das siehst du ja jedem an und dann kommst du in die Wirtschaft rein und die mustern dich dann erst einmal. Ja. Sobald du aber sagst, Servus, grüß euch, da ist gleich so, akklimatisiert, ja, der gehört dazu.
Passt.
In unserem Geheimbund.
Ja, genau.
Bavaria.
So ungefähr. Passt schon.
Passt schon. Bock die Ehre.
Nein, das ist ja auch was Schönes. Selbst wenn man in fernen Landen unterwegs ist und hört dann jemanden in seinem Dialekt sprechen, dann freut man sich richtig.
Ja, absolut.
Das ist so. Also es gibt ja viel, was Heimat ausmacht. Dialekt ist eins davon. Und ansonsten halt viele Dinge, die du erleben kannst. Also Gerüche. Ja, du kannst irgendwo in Südafrika sitzen und du kriegst irgend so einen Geruch in die Nase und das erinnert dich an irgendwas daheim. Und das ist ganz wichtig. Oder Musik auch, wenn wir jetzt gerade im Radio sind. Du hörst die ersten Töne Volksmusik und fängst das Lächeln an. Und du sagst, mei, jetzt wieder heim.
Klar, schön. Logisch. Da. Manche Titel kennst du dann auch von früher, logisch.
Da werden jetzt die Hörer, die uns aus dem Ausland zuhören, sagen, genauso geht es uns auch. Wenn man dann einen schönen Landler hört oder irgendwas, sagt man, das ist ja wieder heim, dann ist Heimweh. Weil zur Heimat gehört auch Heimweh, die Sehnsucht nach der Heimat. Dann ist Heimweh nicht so schlimm, dann machen wir jetzt wieder weiter. So.
Ja, ich hab eine Freundin, die mir jetzt gerade hier in der Pause geschrieben hat, die sitzt in Berlin und hört sich das an. Die Tisi, und jetzt hört es dazu.
Sehr schön. Und ich hoffe, das gefällt der Tisi.
Ja, das hoffen wir doch.
Ihr macht es aber beide auch Musik, oder nur einer von euch? Du machst Gitarre, Florian.
Ich spiele ein bisschen Gitarre, aber ich bin eigentlich 16 Jahre lang DJ gewesen und habe viel am Computer komponiert, wenn man das so nennen mag. Ein paar Tasten gedrückt. Der Tom ist eigentlich der richtige Musiker.
Von DJ ist auch interessant, Plattenmischer.
Plattenmischer,
ja. Also wenn wir jetzt schon bayerisch und deutsch bleiben.
Pass auf, ich hab unter anderem in einem...
Der Plattenaufleger.
Ich habe in einer Bar gearbeitet, wo du nebenher auch die Spülmaschine bedienen musstest, wenn du DJ warst. Und da hat immer ein Stammgast hat immer zu mir gesagt, der Plattenspüler ist wieder da.
Das könntest du auf die Visitenkarte. Schauspieler und Plattenspüler.
Ja. Mobiler Schallplattenunterhalter.
Wobei du ja gar keine Schallplatten, wie du gesagt hast, gar keine Schallplatten mehr aufgelegt hast. Ich meine, wir sitzen hier in unserem gemütlichen Studio und ich bin ja hier auch noch aufgewachsen im BR mit Tonbändern, Schallplatten, dann CDs, Kassetten und jetzt machen wir das alles digital. Das ist natürlich auch spannend, wenn man, ich glaube, Vinylplatten sind jetzt auch wieder sehr,
die sind jetzt wieder
sehr populär.
Sammelt bist du? Natürlich. Ja. Ich hab irgendwann einmal bei einem Umzug all meine CDs weggeschmissen, weil sie zu viel Platz wegnehmen. Und jetzt fange ich an, alles auf Vinyl nachzukaufen, was ich damals weggeschmissen habe. Das macht Spaß. Das ist einfach ein anderer Klang und es ist
auch
eine Ruhe. Heutzutage, wenn dir ein Lied gefällt, dann holst du das. Ja, dann genau dieses eine Lied. Aber dass der Künstler sich vielleicht was dabei gedacht hat, warum das genau an Stelle 7 auf diesem Album ist. Das ganze Album hört sich keiner mehr durch, wenn du da Schallplatte hast.
Das stimmt.
Du musst immer aufstehen und wieder zurück, wenn du das Lied nochmal. Genau. Und da lässt das einfach mal durchlaufen. Und auf einmal merkst du, da sind noch zwei, drei andere Nummern, die ich auch richtig finde.
Ein paar Schätze mit drauf.
Genau. Das macht Spaß. Also es entschleunigt auch so ein bisschen.
Ja. Und manche Lieder kannst dann, kann ich euch jetzt bestätigen, weil ich ja noch mit Schallplatten aufgewachsen bin, da denkst du immer, wenn du das dann sauber hörst, da war doch ein Kratzer.
Ja, genau.
Den Kratzer kriegst du nie mehr raus aus deinem Musikgedächtnis.
Es gibt eine Nummer von Guns N' Roses. die habe ich damals, ich habe eine Kassette bekommen von meinem besten Späzel und bis heute bin ich überrascht, dass die nach 3 Minuten noch weitergeht, weil da war das Band zu Ende. Und ich habe immer gedacht so, hä? Ach so. Das ist aber abruptes Ende. So. Und wenn ich das heute ab und zu höre, dann denke ich mir so, wie die Nummer geht noch weiter. Weil das so innerlich verankert ist, dass man einfach denkt, na, die hört halt abrupt auf.
Ja, oder dann die typischen Verkehrsdurchsagen.
Oh, schön.
Ich bin ja nur am Radio gesessen und habe dann bei der Hitparade.
Du auch noch?
Ja, natürlich. Und habe dann mit Generation. Kassette aufgenommen und plötzlich kam da.
Geisterfahrer dann, auf der Acht.
Genau, so ein tolles Lied.
Komm, und mach mir Amadeus.
Oder die Mama ist reingekommen und hat gesagt,
was machst denn du da?
Habt ihr noch richtig so, wie, das habe ich,
ja,
mit dem Kassettenrekorder, mit dem Mikrofon da gesessen?
Ja, ich nicht, ich bin jung. Ich kenne es bloß aus Erzählungen.
Das ist einmal nett.
Tom, wir spielen jetzt Musik.
Ja, genau.
Das lassen wir uns nicht gefallen.
Ja, schmeißt sich.
Bei mir zu Gast sind die Schauspieler, die Volksschauspieler Tom Mandl und Florian Günther. Florian Günther ist auch Autor und Regisseur und der Mann in der Unterhosen, der Aramis, auf der Iberl-Bühne.
Ich habe Hosen an. Ich wollte gerade sagen, auf der Iberl-Bühne.
Sogar einen schicken Anzug. Einen schicken Anzug hast
einen
du
schicken
da.
Einen schicken Anzug, stimmt, das ist Radio.
Bis ich dann,
kann keiner beweisen, dass das nicht so
nein,
ist.
Nein, auf der Bühne. Es ergibt sich dann Charmantes und dann hast du eben den Auftritt in der langen Unterhosen. Treten beide im Moment auf der Iberl-Bühne. Das ist, wie es so schön heißt im Titel, ein bayerisches Wirtshaustheater im Augustiner Stammhaus in der Herzogspitalstraße in München. Die Iberl-Bühne ist ja sehr bekannt. Die beiden treten dort in dem Stückel Bauernschach auf. Und bei der letzten Musik haben sie gesagt, sie könnten uns auch kurz was draus vorspielen. Und das Angebot würde ich jetzt gern annehmen. Ja. Vorhang auf.
Also man muss dazu sagen, das ist quasi, der Tom spielt den Jungbauern, der den Hof geerbt hat. Und ich bin der Futtermittelvertreter, der zur Tür reinkommt und die zwei lernen sich gerade kennen.
Das ja, ist, das ist eigentlich so, genau, das ist die Grundszene.
Die Ausgangssituation.
Genau. Ja, also, wir war's?
Wir war's was?
Ja, was, wir war's was? Hä?
Wir war's was?
Hä? Wir war's, wenn es jetzt erst einmal vorstellen darf.
Achso, ja, freilich. Sonnleitner, Aramis.
Was ist das?
Was ist was?
Aramis?
Das ist mein Name. Aramis.
Quiz. Klingt eher über der Krankheit.
Nein, das ist mein Name. Aramis. Aramis Sonnleitner.
Ja, wenn du meinst, Aramis Sonnleitner. Ja, und was willst? Oder bist du gerade zum Lurm vorbeikommen?
Ja. Nein, ich bin auf der Suche nach dem Hieronymus Heigelbauer.
Hast du einen Spaten dabei?
Hä?
Sonst wäre das eher schwierig. Verstorben, kürzlich.
Oh, Beileid. Woran ist er denn, wenn ich fragen darf?
Eisenallergie.
Eisenallergie?
Im Mistgobi hat es ihn halt einig strauchelt.
Das ist natürlich saublöd.
Ja, das wäre das Erdding, Tom. Blöd.
Mei, entschuldigen Sie, ich wollte jetzt nicht disrespektierlich sein.
Disrespektierlich? Ja, mir legst du am Arsch, Aramis, guter Spezi, ha? Du kennst Wörterl.
Ja, also schon. Aber wer wäre denn eigentlich er?
Also, du bist schon einer von der ganz neugierigen Truppen, ha? Ich bin der Victus. Der Victus Heigelbauer. Der Bauer, seitdem der Vater nicht mehr ist.
Gratulation.
Ja, vom Beileid zur Gratulation in unter einer Minute. Mein Lieber, das macht er so schnell keiner noch. Aber was ist denn jetzt der Grund, warum du da?
Ach so, die Schuld.
Was für eine Schuld?
Ja, die Schulden, die ihr Vater...
Mein Vater, bei wem?
Bei mir. Also nicht bei mir, sondern bei der Voglinger Futtermittel GmbH und Co. KG, die ich repräsentiere. Vielleicht kennen Sie unser Werbesprüchel. Es frohlockt die Kur, der Stier zirkt sein Hurt, das Voglinger Futter, das ist pfennigurt. Nieder.
Na, aber vielleicht kennst du mein Sprücherl.
Diet. Jetzt müssen wir leider zensieren, weil ich weiß gar nicht, ob wir das im Radio sagen dürfen, was der Tom jetzt darauf antworten würde. Ich würde es einmal auf Hochdeutsch formulieren und jeder Bayer da draußen darf sich selber übersetzen im Kopf, was das wohl heißen könnte auf Bayerisch.
Genau. Oder ihr kommt einfach zur Iberl-Bühne.
Genau. Er würde jetzt darauf antworten, bitte halte doch den Mund, sonst bekommst du eine Backpfeife. Quasi, wie der Berliner wahrscheinlich sagen. Dadat.
Genau.
Man weiß es nicht.
Ja. Aber wie gesagt, also entweder ihr reimt euch da selber was drauf oder noch viel, 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 viel besser, ihr kommt einfach einmal zu uns.
Ja.
Das war die Hörspielversion vom Bauernschach vorne mit Florian Günther und Tom Mandl und Hansi Kraus und Raffaella Mayer
und Nicola Pendelin.
Die eine großartige Marei spielt.
Unfassbar.
Ja.
Die Pendelin ist ja auch so eine Macht. Einfach. Ja. Das macht einfach Spaß, weil du nur Kollegen hast, mit denen du wahnsinnig gerne auf der Bühne stehst und teilweise auch lernst von denen, also indem du ihnen einfach nur zuschaust.
Ja.
Und gerade die Nicola macht wahnsinnig viel mit ihren Augen. Das ist toll.
Das ist für mich immer, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche.
Bitte unterbreche mich.
Ja, Entschuldigung, Herr Günther. Günther heißt sie, gell?
Ja. Mandel, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, habe ich notiert.
Das ist für mich immer, für mich persönlich aber, immer ein Gradmesser, ob ein Schauspieler gut ist oder weniger gut, wenn du mit dem spielst und du kannst es in seinen Augen ablesen. Mhm. Das ist für mich, und das ist egal, ob das der Hansi ist oder ob das jetzt der Flo ist, die Raffaela, die Nicola, das sind wirklich Kollegen, wenn du denen in die Augen schaust und die schreit dich an oder sagt dir irgendwas, du glaubst es ihr. Mhm. Und das zeigt für mich von der Qualität her, wenn man es den Kollegen in den Augen ablesen kann.
Und du hörst zu.
Ja,
genau. Also das ist immer das Schöne, wenn man merkt es teilweise, dass einem ein Wort entfällt, das man eigentlich sagen sollte. Anstatt Halunke sagt man Taugenichts. Und man sagt dann, der Taugenichts. Und der Kollege schaut dich an, Taugenichts. Also so richtig so, ich habe das voll gespannt, ich höre dir zu. Ja? Also das macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja. Mit viel Freude an eurem Beruf habt ihr über euren Beruf gesprochen. Florian Günther und Tam Mandl bei mir zu Gast auch. Der Ratsch kann manchmal wie ein Theaterstück sein.
Kannst du jetzt noch einmal sagen, die Volksschauspieler, bitte?
Ja, das ist nämlich ein Adelstitel. So,
ja, das hat mich jetzt wahnsinnig
gefreut. Ich adle euch beide gerne, die beiden Volksschauspieler, Florian Günther und Tam Mandl, bei mir zu Gast. Es war ein Spaß und ein schöner Ratsch.
Das geht herrlich.
Runter, ja, das geht runter.
Das hören wir halt noch zweimal.
Ich wollte gerade sagen, das wird mein neuer Klingelton.
Dankeschön, dass du da warst. Und
vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Toi, 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 weil für die nächsten Veranstaltungen habe ich hier gelernt, dürfte ja nichts sagen, aber... Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute.
Wird schon schief.
Danke.
Danke.
Gleich mich nur kurz aus der Musik raus und dann gleich wieder rein. Das war der Ratsch vom Donnerstagvormittag am 6. März.